Mach mal einen Test jetzt. Mach mal Test, sagst du mal kurz was rein?
Test.
Super. Das ist doch eine schöne Stelle zum Drübersprechen, oder?
Ich bin einer Meinung.
Sehr spacige Musik, aber es ist ja auch ein spaciges Thema. Es geht um Satelliten im Chaos Radio heute. Und bevor wir da auf Details eingehen und uns natürlich erstmal mit den allgemeinen Sachen beschäftigen, zum Beispiel weiß ich, das Chaos Radio, Chaos Computer Club kann man alles fragen. Was ist die Übersetzung von Satellit? Drei Gesichter, leer sind super. Nein, das ist absichtlich, wir sagen es absichtlich nicht. Wir haben nämlich ein kleines Quiz vorbereitet, wer im Chat zuerst uns mit Quellenangabe sagen kann, was die deutsche Übersetzung von Satellit ist und wo das herkommt, dieses Wort, der hat gewonnen.
Genau.
Für den denken wir uns noch was aus.
Genau, für den denken wir uns was aus. Kommt nämlich nicht oft vor, dass wir uns was ausdenken. Satellit, fragt jemand. Ja, Satellit. Wo kommt das her, das Wort? Was bedeutet das auf Deutsch? Und den technischen Hintergrund, den bringen wir euch dann hier, oder?
Genau. Mhm. Tja, was ist das eigentlich, ein Satellit? Kleines Metallhäufchen, was sich um die Erde dreht. Der erste Satellit, den es gab, das weiß sicherlich jeder, das war der Sputnik. Den haben die Russen hochgeschossen.
Und zwar nur, um die Amis zu ärgern.
Genau. Denn was anderes hat er ja auch nicht gemacht, oder?
Der flog halt einfach um die Erde und machte Piep, Piep, Piep.
Und nur Piep. Piep. Die Vorlage für moderne Popsongs sozusagen.
Na. Ja. Naja, es war halt damals so, dass die das Wettrennen in den Weltall noch nicht gestartet war, dass alle so ein bisschen dran forschten und keiner damit rechnete, dass irgendjemand tatsächlich der Erste sein könnte. Und die Amerikaner waren dann tatsächlich ziemlich geschockt, dass 1957 da irgendwas um die Erde flog und piep piep machte, weil letzten Endes ging es nicht darum, dass es um die Erde flog, sondern dass es auch an irgendeinem beliebigen Punkt runterfallen konnte und dass es eigentlich vielleicht nicht nur piep piep machen könnte, sondern auch Boom, wenn es runterfällt.
Satellit, Begleiter eines Planeten, auch Mond genannt, Meyers Handlexikon. Aber wo kommt es sprachlich her? Hat Civi geschrieben. Civi. Dann in Uniform, nächste Sendung hier melden. Schön, dass ich unterbrochen habe, Frank. Ich muss natürlich hier gucken, wenn jetzt wirklich jemand schnell im Chat ist, dann muss ich unterbrechen.
Ihr könnt ja gewonnen haben.
Meyers Handlexikon, ja, das ist natürlich irgendwie Begleiter eines Planeten.
Naja, ich meine, es ist ja keine unzutreffende Bezeichnung. Denn das Bemerkenswerte an dem Satelliten ist eben, dass er nicht, geht natürlich jetzt mittlerweile auch für Weltraumstationen, aber das Bemerkenswerte ist, dass er ja nicht irgendwie primär mit einem Antrieb irgendwie durch die Gegend fliegt, wo er hindern möchte, sondern dass er sich eigentlich wunderbar auf die Erdanziehungskraft einstellt und in Abhängigkeit der Höhe und sozusagen eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Da könnten wir übrigens auch nochmal ein passendes Quiz draus machen aus diesem, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall waren die Russen waren halt vorne weg. Die haben halt diesen Sputnik hochgeschossen und das hat irgendwie den Amerikanern überhaupt nicht gepasst, wie das immer so ist, wenn die Russen irgendwie den Fuß vorne hatten.
Da gab es den sogenannten Sputnik-Schock in den USA, wo irgendwie die Sicherheitspolitiker sich die Haare ausrauften und ihre Wissenschaftler verzweifelt fragten, wieso waren wir nicht die Ersten und die Wissenschaftler dann mit den Nilpferdknoten zurück in die Labors getrieben wurden, um halt schnellstmöglich da so ein Stück Metall um die Erde fliegen und Pipi machen zu lassen. Naja.
Aber so richtig getan hat er ja eigentlich nichts, ne?
Also. Naja, es war halt einfach irgendwie.
Er war halt oben.
Genau,
es war halt. Gemacht.
Man hat er was runtergefunkt?
Ich glaube, er hat eigentlich nichts weiter getan, als Piep zu machen. Also es war schon irgendein Code, aber mir ist gerade nicht mehr so richtig erinnerlich, was für ein Code es war.
Ein neues Telemetrie, dass er die Energie, das er noch hat oder so.
Ich glaube, irgendwie sowas war es, wie viel Strom noch in der Batterie war oder sowas.
So rufen einige Leute an, mal gucken, ob da jemand die genaue Bezeichnung von Satellit weiß. Im Chat kommt nämlich nicht viel. Hallo, wer ist denn da?
Herr Christoph Niedern.
Christoph, hallo.
Hallo.
Wolltest du was zum Thema Satelliten sagen?
Ja.
Sag mal.
Also Satellit, ich würde sagen, das ist lateinisch.
Mhm.
Bedeutet so wie Trabant.
Spitze. Und was ist Trabant für eine Sprache?
Na, das ist Deutsch, hoffe ich doch.
Ja, also auf Ostdeutsch könnten wir uns einigen.
Ja, auf Deutsch eben.
Ja, Trabant stimmt natürlich auch, klar. Aber es ist nicht wirklich die Übersetzung von Satellit, nehme ich mal an.
Nee.
Christoph, wir hören nochmal weiter.
Mhm,
ja,
okay.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao. Wer ist denn da? Hallo.
Hallo, hier ist Hannes.
Hannes, weißt du, was es richtig übersetzt heißt?
Also, er hat schon recht, das ist lateinisch.
Ja.
Und bedeutet, also lateinisch heißt es Dateles und bedeutet Leibwächter.
Ach, guck an.
Ah.
Also, der beschützt dann halt unsere Erde.
Leibwächter. Wo hast du das her? Stimmt das wirklich?
Das ist aus DTV.
Ah ja, ich hatte ja in Latein immer eine 5.
Dann war DTV und Herder. Hat
ich hatte kein Latein.
Noch Brockhaus.
Glücklich, ja. Ja genau, kann noch jemand in so ein seriöses Lexikon gucken?
Nee, ist schon in Ordnung.
Prima. Ich finde, Leibwächter klingt irgendwie überzeugend.
Ja,
ja, wir schützen uns dann.
Ja. Gut.
Wird schon stimmen.
Hannes, danke dir.
Okay.
Ciao.
Danke, tschüss.
Haben wir jetzt was gewonnen, ne?
Nee.
Okay.
Wir wollen das Quiz ja noch durch die Sendung weiterführen.
Durch die Wände.
Durch die Wände, genau, da kommen wir jetzt drauf.
Gleich kommen wir übrigens zum Fritz-Kurz-Info. Wenn ihr also noch was Langes erzählen wollt zum Satellitenthema, dann wartet ihr
damit. Eigentlich sind wir jetzt auch schon durch.
Sind wir durch. Ja. Okay, können wir den Rest der Sendung Musik spielen. Das ist doch schön. Dann lass uns gleich erst das Kurz-Info machen und dann steigen wir tiefer ein.
Genau.
Okay. Ihr hört Chaos Radio, Computer Blue Moon bei Fritz. Das Thema heißt Satelliten, Leibwächter. Schön. We'll be right back. Wofür stand SOS nochmal? Satellites on Speed oder? Wofür?
Satellites on Safari.
Ach, on Safari. Mehr davon dann demnächst.
Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1.
Jetzt ist es nämlich erstmal 22.30 Uhr.
Fritz, Kurzinfo.
Waffenkontrollen. UN-Generalsekretär Annan bereitet die Inspektionen in 8 irakischen Präsidentenpalästen vor. Die US-Regierung dringt darauf, das neue Abkommen mit Irak so bald wie möglich auf die Probe zu stellen. Kandidatenkür. Die SPD will einen Tag nach der Wahl in Niedersachsen über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden. Parteichef Lafontaine hat den Vorstand für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen. Ablehnung. Das Landesparlament in Brandenburg ist gegen eine nachträgliche Änderung der Bodenreform von 1945. Den Alteigentümern dürfe der Rückkauf enteigneter Flächen nicht erleichtert werden, sonst seien die ostdeutsche Landwirtschaft und tausende Arbeitsplätze bedroht. Anstieg. Rechtsradikale begehen immer mehr Gewalttaten. Nach Erhebungen des Bundesverfassungsschutzes stieg die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr um mindestens 10%. Prozess. 3 Monate nach dem Überfall auf einen 28-jährigen Ghanaer in Potsdam hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wegen schwerer Körperverletzung müssen sich 5 Jugendliche vor Gericht verantworten.
Wetter.
Nachts bewölkt, aber trocken um 5 Grad. Morgen lockert die Bewölkung nochmal wieder auf. Temperaturen bis 10 Grad.
Verkehr.
Keine Meldungen und gute Fahrt für euch.
Das war Gerald Kötter-Heinrich mit dem Fritz-Kurzinfo. Warum schaffe ich es eigentlich nie, die Promo-Jingles einzustellen, bevor ich sie brauche? Ich verstehe es nicht.
Fritz wird fünf und präsentiert die Radioshow mit Mike Lehmann, Susanne, Tommy Walsh, Kuttner, Kumanschenberg, der alten Frau, Ursel, The Glorious Fritz File featuring Break and Phil, Homospace als Showband und...
Jo, hör dir das mal an hier!
Sabine Bulltaub und Dietmar Wischmeier
von... Im Radio, eine Radioshow! Heißt das, dass sie dann alle auf der Bühne sind? So zum Sehen?
Ja.
Ja, was machen die denn da?
Ja, eine Radioshow.
Das ist ja bannig lustig.
5 Jahre Fritz Radio Show. Ja. Samstag, 28. Februar in der Columbia-Halle. Und danach gibt's die große 5 Jahre Fritz Geburtstagsparty. Mit Maruscha, Dr. Motte, Markus Lopez, Olli Massive, André Langenfeld und anderen Fritz-DJs. Die Fritz Radio Show zum 5. Fritz Geburtstag. Mit Party. Samstag, 28. Februar in der Columbia-Halle am Flughafen Tempelhof in Berlin. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und beim Fritz Mützentelefon 0331 für Potsdam 70 97 120. Und im März geht die Fritz Radio Show auf Tournee durch Brandenburg. Wer nicht kommt, kann gleich zu Hause bleiben.
Ha, jetzt hab ich's! Wir sollen da hin!
Ja, soon.
Fritz.
Chaos Radio geht weiter. Tim, du sollst mal Hans anrufen. Das mit dem Telnet-Chat funktioniert scheinbar nicht so richtig im Moment. Also vergesst den erstmal für heute. Tja, müsst ihr halt doch den www-Chat benutzen. www.fritz.de/speakers. Das Thema heute im Chaos Radio im Computerblumen bei Fritz lautet, heißt, ist Satelliten. Ich glaube, ich habe Hans gerade beleidigt, weil ich gefragt habe, welcher Hans. Da kann ja im Chat irgendeiner Hans heißen. Ich meine.
Es gibt nur einen Hans.
Es gibt nur einen
Hans. Es kann nur einen Hans geben. Okay. So, die Russen hatten den ersten Satellit im All, haben wir gerade gehört, was die Amis nicht gerade begeistert hat.
Genau. Dann haben die Amis halt angefangen, wie die Wilden zu werkeln, um natürlich auch einen Satelliten hochzukriegen. Haben es dann auch irgendwann geschafft. Und haben genau wie die Russen natürlich sofort erkannt, dass man von da oben halt prima Fotos machen kann. Und sie haben dann so in den frühen Monaten von 1960 hatten sie dann die ersten Erfolge damit, tatsächlich Satelliten in eine Umlaufbahn zu schießen, die sie auch vorherbestimmen konnten. Und haben dann halt dieses sogenannte Corona-Programm gestartet. Das war halt das erste amerikanische Spionagesatellitenprogramm.
Was mit Bier betrieben war.
Ich glaube, dieses Bier wurde nach dem Spionageprogramm genannt, weil die brauchten echt eine Menge davon. Sie haben es tatsächlich geschafft, irgendwie nach 14 Versuchen zum ersten Mal da einen Satelliten hochzukriegen, der auch wieder Bilder nach unten brachte. Das muss man sich nicht so vorstellen wie heute so Fernsehsatelliten und mit einer Kamera oben drin und dann werden die Bilder runtergesendet. Nein, da ist ein großer Fotoapparat drin gewesen und dann kam halt an so einem Fallschirm mit so einer Kapsel tatsächlich der Film runter und fiel dann irgendwo ins Meer und soff halt manchmal ab und deswegen haben sie halt beschlossen, sie müssen jetzt noch eine Hightech entwickeln und zwar haben sie es geschafft, diese Kapsel am Fallschirm aufzufangen, bevor sie ins Meer gefallen ist. Diese Corona.
Du solltest noch erwähnen, dass dieser Satellit irgendwie da eine lustige Neigung noch im Weltall macht, bevor er seine Kapsel abgeschmissen hat.
So, ja, genau, stimmt. Der kippt ja noch so elegant runter.
Kippt sich noch so elegant so und wirft dann diese Kapsel runter. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Kapseln hatte der da eigentlich drin?
Also die ersten Corona-Satelliten hatten nur eine Kapsel drin und die letzten, die sie hochgeschossen haben, hatten 8 Kapseln drin. Und das Lustige an diesem Corona-Programm ist, dass es neulich als nicht mehr geheim gehalten klassifiziert wurde, das war vor 1,5 Jahren, glaube ich. Und dass man die Bilder aus diesem Programm mittlerweile käuflich erwerben kann bei den Amerikanern für relativ wenig Geld, ich glaube so $8 pro Bild. Das Lustige war, die Satelliten flogen so rüber und haben immer so einen Streifen Film belichtet von dem Territorium, was da drunter lag. Und sie haben sich dann irgendwie große Mühe gegeben, irgendwie den Bau der Mauer zu fotografieren und haben dann da irgendwie in großer Mühe noch irgendwie extra eine Rakete gebaut und die schneller zusammengefrickelt, als sie eigentlich normalerweise fertig sein sollte und hochgeschossen und dann hatten sie dann irgendwie einen Film runterbekommen und waren tierisch stolz, dass sie dann doch irgendwie...
Nachdem sie 13 Anläufe gebraucht haben, um das Ding überhaupt erstmal ins Weltall zu kriegen.
Zu dem Zeitpunkt hatten sie schon ein, zwei Mal es geschafft und dann haben sie aber 1961 statt dem Mauerbau leider einige 100 Quadratkilometer Wolken fotografiert, weil es halt gerade wolkig war zu dem Zeitpunkt. Das fanden sie irgendwie ziemlich betrüblich. Das
ist doch hübsch.
Naja, man kann sich diese Bilder...
Der Himmel über Berlin. So
genau. Man kann sich diese Bilder im Internet auch angucken und sie haben eine tatsächlich ziemlich gute Auflösung erreicht. Zum Schluss sind sie da bis auf 3 Meter pro Pixel runtergekommen. Haben auch diverse Dinge neu erfunden. Nur irgendwann stellte sich halt raus, dass es irgendwie ziemlich unpraktisch ist, da einfach immer so Fotokapseln abzuschmeißen aus dem All, weil da muss man die auffangen und entwickeln und all diese Dinge.
Und wir wissen ja, wie lange das dauert bei Drossbar, wenn man da die Satellitenfilme abgibt.
Genau.
Und entwickeln sie auch Satellitenfilme?
Wie? Naja, und dann haben sie sich halt ein paar neue Gedanken gemacht.
Die Amerikaner.
Währenddessen haben die Russen natürlich auch ihre Satelliten gebaut. Bei den Russen ist es so ein bisschen...
Von wem war denn dieser Echo-Satellit? Also ich meine, der Witz war ja, dieser Sputnik war ja eigentlich zu nichts anderem gut, als irgendwie mal zu gucken, wie das eigentlich so ist, wenn man so ein Stück Metall in die Umlaufbahn schickt.
Mit einer Batterie und einem Sender.
Richtig, so, aber er hat ja im Prinzip nur Statusmeldungen von sich gegeben und sonst einfach gar nichts. Also ein konkreter Nutzen, außer dass man das mal ausprobiert hat, war ja daraus noch nicht so. Ich finde es recht interessant, dass die Amis halt als allererstes sofort erstmal an Spionage gedacht haben, dann werden wir ja auch noch tief reinsteigen in das Thema. Aber dieser Echo... Satellit.
Das war doch ein Reflexionssatellit. Ich denke, das war einfach so, wie die Amateurfunker den Mond als natürlichen Satelliten benutzen, dass die da ihre Signale Richtung Mond schicken und dass der an günstigen Konstellationen einfach das reflektiert.
Wie gut reflektiert denn der Mond?
Ja, ist doch auch ein Satellit.
Also die,
wir ja vorhin schon gehört haben.
Ich war mal, also ich habe mir mal angeguckt, was diese Erde-Mond-Erde-Funker so machen. Und also die den Mond als Reflexionsbasis benutzen und das ist schon eine, also ich würde es halt unter Grenzwissenschaften einsortieren, das ist doch eine mittelesoterische Angelegenheit. Naja, klar,
aber
kann
es geht.
Ja, es geht. Ja. Man
die
kann,
Amis haben da auch extra mit ihrer Mondfähre da oben so ein paar Dinger gelassen, wo man irgendwie
lässt. Ach so, die haben Reflektoren.
Die haben Reflektoren ausgelegt. Also die diese Reflexionsgeschichten waren halt die ersten Versuche, Satelliten für Kommunikation zu benutzen, da kommen wir ein bisschen später drauf, glaube ich.
Oder früher. Interessant
ist, dass die diese Möglichkeit halt ein Objekt in der Umlaufbahn als Kommunikationsplattform zu benutzen schon in den 40er Jahren ziemlich heiß diskutiert wurde, wo noch niemand wusste, dass man es überhaupt schafft, da irgendwas ins Weltall zu schießen. Da haben schon einige Leute ernsthaft drüber nachgedacht, was man machen kann, wenn man tatsächlich der einst mal irgendwie so ein Klumpenmetall da oben hat.
Fällt uns ja auch einiges so ein.
Übrigens, als du gerade gesagt hast, Batterien, kann man vielleicht einer, drei Sätze dazu sagen, wie die Dinger überhaupt mit Strom versorgt werden?
Naja, Stromversorgung ist immer so ein heikler Punkt bei Satelliten. Also,
das ist klar.
Man hat halt nur irgendwie, also es ist halt so wie, naja, wie auf so einem Flug halt. Man hat halt nur eine begrenzte Menge Handgepäck dabei und kann auch schlecht irgendwie Handgepäck nachlegen. Die ersten Satelliten waren halt ganz klar mit Batterien bestückt, also einfach chemische Batterien.
Alkali.
Genau, später kam man halt auf die Idee, dass man da doch Solarzellen nehmen könnte. Das Problem war halt, dass zum damaligen Zeitpunkt Solarzellen halt noch aus Selen bestanden und einen ziemlich geringen Wirkungsgrad hatten und doch ziemlich schnell kaputt gingen. Und dann kam dann doch ziemlich bald die Idee auf, dass man da halt irgendwas hochschicken kann, was strahlt. Und da gibt es halt verschiedenste Varianten von atombetriebenen Stromquellen. Also von kleinen, kompakten Atomreaktoren, die sich nicht so bewährt haben. Was man heute in den militärischen Satelliten findet, sind halt Isotopenstromquellen. Das heißt, es ist halt einfach eine Menge eines bestimmten radioaktiven Materials. Es zerfällt halt und dabei wird es halt richtig warm. Und aus dieser Wärme wird dann mit so einer Art umgekehrten Peltier-Element Strom gewonnen. Das Problem ist halt nur, wenn so ein Ding runterfällt, dann hat man da eine mittlere Sauerei.
Aber sie lassen sich schon was einfallen, damit das Ding Strom kriegt.
So ist das. Na, da bin ich ja zufrieden.
Ja, ja.
Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Ja, das musst du einfach.
Ja, ja. Ich vertraue da einfach auf die Technik.
Aber heute ist halt im Wesentlichen ein Solarpanel so. Und was ja auch noch seine eigenen Probleme mit aufwirft, hat man ja. Welcher, wie hieß der Satellit, der sich nicht, der Hubble hatte doch, glaube ich, dieses Problem, dass sich seine Solarpaneele zunächst einmal nicht ausklappen ließen.
Nee, ja, den haben sie doch dann ewig geschüttelt.
Das war Hubble, ne?
Ja, das war das eine Problem. Und das andere Problem war, dass die Solarpaneele irgendwie bei der Erdumrundung immer so flapp, flapp machten, weil sich halt da eine gewisse Spannung durch die Wärmeausdehnung bildete und das diesen ganzen Satelliten immer kräftig durchgerüttelt hat, wenn man gerade so einen entfernten Stern so ein paar Millionen Lichtjahre entfernt beobachten will. Das ist halt echt unpraktisch, wenn das ganze Ding immer so einen halben Meter hin und her wackelt.
Muss ich was sagen?
Nö, ganz einfach. Ich bin entspannt.
Ob ich das dem WWW-Chat hier irgendwie so ein bisschen entnehme, scheint der Telnet-Chat halbwegs zu funktionieren, oder? Chaosradio.ccc.de auf Port 23? Ach Mensch, probiert's doch aus, mega. Nee, www.ccc.de Port 23. Also wer ein Telnet-Programm hat, kann das mit www.ccc.de Doppelpunkt 23 dann im Telnet chatten. Das ist eine ganze Ecke schneller als im WWW. So, und ihr könnt natürlich zum Thema Satelliten hier auch gerne anrufen. Unsere Telefonnummer ist 0331 für Potsdam 70 97 110. Und ich kann das auch nochmal professionell ankündigen.
Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam 70 97 110.
So, wichtige Begriffe für Satelliten, die mit Satelliten zu tun haben, die werden wir alle erklären. Da braucht ihr also vielleicht erstmal nicht dafür anrufen. Administration steht hier noch auf meinem Ablaufzettel. Da stellt sich natürlich dann sowieso die Frage, es wird ja demnächst, in den nächsten Jahren, werden ja massig kleinere Satelliten hier um diese Kugel rumkurven. Und da fragt man sich natürlich, wer
das ist ja schon
administriert
so.
Das? Ja, aber es werden ja immer mehr.
Naja, da das werden wir gleich noch dann in ein paar Minuten unseren Experten aus Amerika zu hören, der uns erklärt, wie das funktioniert. Also wie diese Satelliten verwaltet werden.
Aber es ist schon ein Problem, vor allem es gibt schon ein echtes Schrottproblem, weil diese Satelliten sind natürlich sehr anfällig gegenüber Weltraumschrott. Und die USA zum Beispiel sind also kräftig dabei, nicht nur irgendwie den Luftraum über ihrem Territorium auf Flugzeuge und ähnliches zu untersuchen, sondern im Prinzip scannen sie halt den gesamten Orbit ab nach allem, was da in irgendeiner Form fliegt. Das hat natürlich erstmal ein klares militärisches Interesse.
Abschraubengröße.
Bitte? Du musst ans Mikro ran.
Abschraubengröße.
Abschraubengröße? Ja. Echt, wie kriegen die denn das gescannt?
Na, Radar.
Mit Radar, ja.
Geht schon, ja.
Ja, muss man sich mal vorstellen. Also die halten ihre Radarschüsseln sozusagen ins Weltall und gucken halt mal, was da rumfliegt, weil ja eine Schraubengröße, so eine Schraube haut halt schon bei 20.000 Stundenkilometern.
Es gibt einen Lauf.
Haut schon ganz schön gute Löcher in so einen Satelliten rein. Also ich glaube, das macht NORAD, die also sowieso die Überwachung machen. Die scannen halt alles ab und von daher dürften die auch in etwa den Überblick haben, wie viele Satelliten es da tatsächlich gibt. Wir haben gesucht, wie die Blöden, wir haben irgendwie noch keine verlässliche Zahl gefunden, wie viele es denn nun wirklich sein mögen. Aber man kann davon ausgehen, eine ganze Menge. Denn so ein Satellit kostet heute nicht mehr viel. Ganz im Gegenteil, es ist eher noch so ein Abfallprodukt der
Was
Weltraum.
Was heißt denn das? Der kostet nicht mehr viel. Also,
naja,
also der Zahlen?
Der naja, letzte. Ich habe jetzt mal die Zahlen von malaysischen Kommunikationssatelliten gesehen. Der Satellitkurs kostet alleine 100 Millionen. Dann das Launchen kostet...
Kleiner Unterschied.
Das Launchen kostet 30 Millionen. Und die Versicherung, das hat mich irgendwie fasziniert, die hat 80 Millionen gekostet.
Nämlich also, zwei.
Nimmst du zwei.
Ja.
Also geht doch billiger. Die TU hier in Berlin, die hat mal einen Satelliten gebaut, den Topsat 1. Den haben sie zusammengeschwartet aus irgendwie IKEA-Regalteilen. Irgendwie,
ach Quatsch.
Ja, Solarzellen, die sie irgendwie von Siemens geschnorrt haben und dann halt so die üblichen westlichen Verbindungstechnologien, also Gaffer, Kabelbinder und Heißkleber. Und da haben sie halt irgendwie einen kleinen, so einen Palmtop-Computer reingeschraubt und ein kleines Amateurfunkgerät und haben den halt irgendwie bei den Amerikanern oder Russen mit hochgeschickt, so als Ballast.
Der heißt dann Flake.
Flake? Wegen
IKEA. Oder so. Das war nur ein Beispiel, der kann auch.
Schöner Name. Könnt ihr vielleicht einen Job bei IKEA besorgen.
Naja, jedenfalls.
Es geht auch billig. Vor allem das Hochschießen ist im Prinzip ein Abfallprodukt, weil die stopfen halt irgendwie alles voll mit dem, was sie hochkriegen wollen. Und dann müssen sie einen bestimmten Ballastausgleich erzeugen. So. Mhm. Und anstatt da einfach Blei reinzutun, um das Idealgewicht sozusagen für den Flug zu bekommen, bieten sie eben irgendwelchen Universitäten oder so an, sozusagen weitgehend kostenlos diesen Startplatz mitzubenutzen.
Falls man sich also endgültig von seinem Hamster trennen will, kann man den auch mit hochschicken.
Dafür gibt es mittlerweile schon professionelle Dienstleistungen für die Beerdigung im Weltall. Sollte man vielleicht auch erwähnen. Timothy Leary und mit wem ist er zusammen noch hoch?
Gene Roddenberry.
Und Gene Roddenberry, der seinerseits wiederum der Erschaffer der Star Trek Series ist. Die sind ja mittlerweile nicht mehr unter uns, sondern sie sind deutlich über uns. Die haben sich nämlich einfach per Rakete ins Weltall befördern lassen und dann wurden sie da oben rausgekickt und kreisten eine Weile um die Erde, bis sie dann, glaube ich, weiß es schon wieder nicht. Sind sie dann verglüht?
Sind sie
ins Weltall?
Die sind immer noch oben und die verglühen dann irgendwann. Also sie kreisen da so 3 Jahre rum. Eigentlich muss man dazu sagen, das ist ein bisschen irreführend. Die werden da nicht so, wie man es irgendwie so aus Star Trek kennt, so wie Spock denn da in seinem luxuriösen Sarg da so aus der Torpedobucht gleitet. So, es wartet nicht, sondern da wurde halt die Asche, also ein Teil der Asche von den beiden Jungs irgendwie so auf Lippenstiftgröße zusammenkomprimiert und die fliegt dann halt da oben. Also gab da irgendwie wohl eine bestimmte Mindestgröße, wo die wo's NORAD drum gebeten hat, irgendwie, dass sie die einhalten, damit sie die halt noch tracken können. Und deswegen musste halt auch ein bestimmtes Metallvolumen dabei sein, damit sie die halt auf dem Screen behalten können, weil die fürchteten halt schon, dass dann demnächst sich da irgendwie ein paar 10.000 Leute oben beerdigen lassen und möglicherweise vielleicht sogar in den Orbits, wo sie ihre Spionagesatelliten haben, das wäre halt schon eine extrem unpraktische Angelegenheit.
Also auch das möglich, wenn wir mal gucken, was ob schon irgendwelche Fragen da sind. Na, da garantiert nicht. Das war ein Satellitengespräch. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Ah, jetzt. Hallo. Hallo? Ah, dann nicht. Nochmal anrufen. 7097110 in Potsdam. Thema sind Satelliten. Gut, jetzt haben wir ein bisschen einen kleinen Ausflug gemacht in Weltallbestattungen.
Wer Interesse hat, sich im Weltall bestatten zu lassen, ich glaube, die Adresse, die Firma heißt Celestis, www.celestis mit C. www.satellit.com. Da kann man sich gleich irgendwie auch den Antrag als PDF runterladen.
Kostet irgendwie $5,000 ungefähr. Das war relativ preiswert eigentlich.
Genau. Dann kann man sozusagen auch als Satellit so ein bisschen die Erde begleiten, Landwächter spielen.
Ja, aber wir waren eigentlich gerade bei Spionagesatelliten, glaube ich, ne?
Naja. Darauf wollen wir hinaus.
Darauf wollen wir hinaus. Gut. Ja, wir waren bei den Corona-Satelliten. Die Corona-Satelliten waren sozusagen der erste ziemlich erfolgreiche Versuch von den Amis, ihre Spionageaktivitäten ins Weltall auszudehnen. Was halt dazu kam, so zeitlich war, dass genau 1960 ja auch das Spionageflugzeug mit dem Powers, die U-2, über der Sowjetunion abgeschossen wurde, sodass die Amis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr hatten, an Luftaufnahmen von der Sowjetunion zu kommen, was sie doch ziemlich betrübt hat. Deswegen haben sie ihren Wissenschaftlern nochmal einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben, dass sie noch ein bisschen schneller arbeiten.
Das funktioniert dann bemerkenswerterweise auch immer ganz gut.
Die schmeißen da, glaube ich, auch viel Geld drauf.
Ja, ja.
Ja. Die Nachfolger von diesen Corona-Programm-Satelliten, das bis 1972 ging, waren dann die sogenannten Keyhole-Class-Satelliten. Also Keyhole steht für Schlüsselloch. Die waren größtenteils auch noch non-real-time, also Fotosatelliten, die dann die Kapseln runtergeschmissen haben bis zum K11. Also der Keyhole-11-Satellit ist der derzeit aktuelle Satellit. Und der kann...
In welchem Zeitraum reden wir denn? Also seit... Wann?
Also die Entwicklung der Keyhole-Class-Satelliten begann so in Anfang der 70er Jahre. Also der letzte Corona-Satellit hieß schon KH9, also Keyhole 9. Und die Bauform von den Satelliten blieb danach im Wesentlichen gleich. Also die wurde nur noch 9, 10, 11 erweitert, aber das Innenleben wurde doch sichtlich nach vorne gebracht. Also man kann sich so einen modernen Spionagesatelliten vorstellen, ungefähr wie dieses Hubble-Teleskop. Also es ist halt ein großer Spiegel mit einer Optik davor. Der Spiegel reflektiert halt in allen möglichen Spektralfarben, soweit wie es nur irgendwie geht mit der Physik. Und da sind dann halt große CCD-Sensoren, die das Bild aufnehmen. Also wie der CCD-Sensor in einer heimatlichen Videokamera, nur halt irgendwie mit deutlich größeren Abmessungen. Und die Auflösungen, die man mit den modernen Spionagesatelliten hinbekommt, liegen im Bereich unter 15 cm pro Pixel, den man da so sieht.
Das ist das, was derzeit bestätigt ist.
So, also man kann davon ausgehen, dass es auch noch darunter ist. Man bekommt dann schon Probleme mit der Luftzirkulation. Also wenn man von da oben aus so einer großen Höhe runterguckt und irgendwie noch ein Nummernschild lesen will, wie es irgendwie aus diversen Kinofilmen bekannt ist, dann hat man schon das Problem, dass das Luftflirren zu stark ist durch die viele Atmosphäre, die man da so durchsieht.
Also vielleicht kann man das mal ein bisschen anschaulicher sagen. 50 Quadratzentimeter pro Pixel, das heißt...
15 mal 15 Zentimeter sozusagen.
Also ein Bereich.
Das sind dann aber nicht 15 Quadratzentimeter, muss ich leider ein bisschen klug scheißen.
Habe ich noch nicht gesagt, ich habe 15 Zentimeter pro Pixel gesagt.
Ach, guck an. Gut, dann ziehe ich meine Klugscheißerei zurück. ich dachte, ihr könnt mal was Schlaues sagen. Scheiße, hat mir nicht geklappt.
War ja ein berechtigt. Also wir meinen halt eine Fläche von 15 mal 15 Zentimetern. Wie viel das jetzt ausgerechnet
ist, dann ein Pixel.
Und das wird sozusagen als ein digitaler Bildpunkt, als ein Pixel dargestellt. Ich weiß nicht, was machen die? Wahrscheinlich 24-Bit. Interessanterweise, also die nehmen ja auch nicht nur Bilder auf, sondern die sind sehr breitbandige Frequenzgeschichte. Die machen auch Infrarotbilder. Das ist auch sehr wichtig, weil mit Infrarot kann man eben einiges erkennen, was man optisch nicht erkennen kann. So Panzer zum Beispiel im Wald. So, die verstecken sich halt optisch ganz prima unter den Bäumen, da würde man sie ja nicht kriegen, aber sie fallen halt irgendwie, da sie ja eine Betriebswärme haben, mit einer Infrarotkamera sehr viel mehr auf.
Ja, also diese Multispektralgeschichten...
Also vielleicht sollten wir einfach jetzt mal auf diese Technologie,
genau,
dieser Abtaster eingehen.
Das ist ja ganz interessant. Also wie wir vielleicht noch aus dem Physikunterricht wissen, teilt sich ja Licht in mehrere Wellenlängen auf, also von Ultraviolett, das was den Hautkrebs macht, das Infrarot, das was man so aus einer Rotlichtbirne kriegt. Und dazwischen befindet sich halt das sichtbare Licht. Und all diese Bereiche haben halt, also alle Lichtbereiche, auch im sichtbaren und im unsichtbaren Bereich, haben halt spezifische Abbildungen auf diesen Sensoren, die halt dazu führen, dass man zum Beispiel Panzer gut erkennen kann im Infrarotbereich, wenn er im Wald steht, dass man aber zum Beispiel Menschen am besten erkennen kann in bestimmten anderen Spektralbereichen und so weiter und so fort.
Und wobei das natürlich jetzt nicht nur benutzt wird bei Spionagegeschichten, sondern das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig bei Landvermessungen. Damit kann man eben auch mit den Infrarotanteilen, kann man bestimmte Wasserflächen herausfiltern. Also man kann eben schon klar erkennen,
wo... Erdbebenvorhersagen.
Erdbebenvorhersagen
mit Infrarot? Ja, so mit Vulkanen und so. Und
ne, das machen sie meistens mit Radarsatelliten, aber...
Also Vulkanausbrüche meinst du? Gibt es da Wärme, spürbare Wärmekonzentrationen? Naja, logisch, wenn da irgendwie die Lava hochquillt. Ganz offensichtlich, muss man erstmal drauf kommen.
Sollen wir kurz ins Telefon gehen?
Ja.
Ich muss ab und zu zwischendurch checken, ob da Leute dran sind, weil wenn wir die Nummer durchsagen, müssen wir auch reden. Hallo, wer ist da? Keiner! Tschüss. Komm, wir legen dann alle auf, wenn man rangeht. Das ist so lustig. Telefon ist so eine Faszination für sich. Wir müssen aber wieder eine Telefonsendung machen.
Steht ja.
Steht an,
in 2 Monaten.
Ihr könnt anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen, wenn ihr rankommen wollt. Jetzt zum Beispiel seid ihr ganz schnell dran. Hallo, wer ist denn da? Hallo?
Tja.
Hallo?
Irgendwas machen wir
falsch.
Kannst du mich hören?
Ach, dies ist ein Satellitengespräch.
Hallo, wer ist denn da? Oh, Kinder, ihr müsst ja auch irgendwie so simple Sachen wie ich
Johnny,
sag Hallo,
ich gewinne langsam
Hallo.
Das Gefühl, du hast deinen Mischpult nicht.
Nee, mein Mischpult ist super. Hallo, wer ist denn da?
Nils.
Siehst du? Funktioniert einwandfrei. Bisher ist nur Nils fähig gewesen, Hallo zu sagen, beziehungsweise Nils zu sagen. Hallo, Nils.
Ja, hi. Also folgendes, ich wollte mal wissen, in welcher Höhe nun die Satelliten fliegen. Also, weil es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass sie dann irgendwann verglühen, irgendwie nach 5 Jahren oder so.
Ja, also es gibt also 3 Klassen von Satellitenorbits, die man unterscheidet. Das eine sind die Low-Orbit-Satelliten, die sind halt, fliegen halt ziemlich niedrig und die verglühen halt irgendwann, auch ziemlich bald. Und das werden so, glaube ich, alle unterhalb 800 bis 1000 Kilometer werden als Low-Orbit-Satelliten geführt.
600 bis 1000, ja.
Ja. Mhm. Die Medium-Orbit-Satelliten sind so zwischen 5000 und 10.000 Kilometern. Das sind in den allermeisten Fällen sind das Kommunikationssatelliten. Die kreisen halt dann mit relativ langsamer Gemächlichkeit um die Erde. Und dann gibt es noch die geostationären Satelliten.
Die sind genau auf 35.786 Kilometer.
Genau, vielleicht sagst du noch was zu den geostationären Satelliten.
Ja, die haben eben eine Umlaufzeit von genau 24 Stunden. Und das ist eben erdsynchron. Und deswegen sieht es auf dem Erdboden so aus, als würden sich die nicht bewegen.
Also die kreisen sozusagen genauso schnell wie die Erde. Und das heißt, man hat den Eindruck, dass man, wenn man hochguckt, den Satelliten immer über sich hat.
Welche sieht man denn überhaupt?
Eigentlich nur die Low-Orbit-Satelliten. Also die sind so, dass wenn die Sonne günstig steht, man einen guten Reflexionswinkel kriegt, dann sieht man halt die Reflexionen.
Mhm. Na, so wie mir oder so. Die haben irgendwie Umlaufzeit von 90 Minuten.
Mhm. Ja, und wie ist es mit diesen Kommunikationssatelliten hier für Satellitentelefon und so, wo sie jetzt so viele hochgeschossen haben, so 300 Stück oder so,
wie ich
da in der CT gelesen habe.
Also es gibt da mehrere Projekte, am weitesten vorangeschritten ist...
Das machen wir dann gleich noch.
Ja. Achso, ja, also
machen wir, gleich.
Wir sammeln das mal, wir kommen da noch dazu.
Sonst und Astra 1, A, B, C, D, E und so, die sind alle ziemlich weit weg, oder?
Die sind geostationär, weil du richtest ja deine Schüssel auf einen fixen Punkt, also einen für dich virtuell fixen Punkt am Himmel aus.
Also müssen die immer
genau
mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde.
Mhm. Und da ist es schon ziemlich eng mittlerweile bei den geostationären Satelliten. Also da gibt es so Slots und die werden dann richtig verteilt und so. Also ist halt schon ein ziemliches Business.
Und das ist ja, glaube ich, auch ein Problem, immer die Satelliten so hochzuschießen, dass die nicht mit anderen irgendwie zusammenstoßen, weil es sind ja schon ziemlich viele, habt ihr ja vorhin schon gesagt, irgendwelche Schrauben und so, die da rumfliegen und wie 10.000 einzelne Teile, die da rumfliegen, das ist doch eigentlich ein Problem, dass man da nicht zusammenstößt irgendwie.
Ja, es gibt da so richtige Gürtel, die halt schon mit Schrott gefüllt sind. Es ist tatsächlich so, dass sie mittlerweile die letzten Stufen von den Raketen, wo die Satelliten dann drin sind und nur noch unten ein kleiner Treibsatz dran ist, dass sie die mittlerweile mit einer leichten Panzerung versehen, um zu verhindern, dass die halt, wenn sie durch diesen Gürtel fliegen, eine verpasst bekommen von dem Weltraumschrott. Also soweit sind wir da schon.
Mhm. Juti.
Mhm. Nils, danke.
Ja, ciao.
Ciao. So, Nils hat das vorgemacht, wie das geht. Hallo, wer ist denn da? Hallo?
Ja. Ja, na gut.
Warte mal, hier könnte tatsächlich was falsch sein. Jetzt, in dem Moment? Nee, doch nicht, siehst du. Hallo, wer ist denn da?
Hallo, hier ist Holger.
Hi, Holger.
Ja, ich wollte mal fragen, bei diesen Low-Orbit-Satelliten, wird das nicht ziemlich teuer, wenn die immer so schnell verglühen? Was sind denn das eigentlich für welche?
Naja, die Satelliten, die sie da hochschießen, die sind auch relativ preiswert im Vergleich. So zu großen Satelliten kosten die halt keine 100 Millionen, sondern die kosten nur so einstellige Millionenbeträge pro Stück. Und die haben so eine durchschnittliche Lebenszeit so zwischen 1 und 3 Jahren. So lange sind die halt da oben, aber die müssen halt so niedrig fliegen, damit man sie mit dem Telefon noch erreicht.
Ach so,
Und vor allem deshalb billiger, weil man eben auch sehr viel mehr davon braucht. Das heißt, das geht dann schon in so eine Art Serienfertigung über. Normalerweise wird halt jeder Satellit komplett neu entwickelt, ist natürlich teuer. Und diese Kommunikationssatelliten, wo halt gleich irgendwie 50 bis 100 hochgeschickt werden, sind halt alle gleich.
Die kann man auch im neuen Konrad-Katalog bestellen. Genau.
So weit kommen wir sicherlich noch.
Garantiert.
Gut.
Danke dir, Holger.
Ciao.
Ciao.
Also, wir gehen auf diese Kommunikationssatellitengeschichten, gehen wir nachher noch ein, aber vielleicht nochmal kurz, was du vorhin auch angesprochen hast mit der Administration und dem Problem, dass die Satelliten da oben so viel Platz verbrauchen. Also gerade diese geostationäre Position ist natürlich sehr gefragt, weil es eben ideal für Fernsehsatelliten ist. Astra ist da ein gutes Beispiel. Gibt, glaube ich, 6 derzeit Astras.
14.
Nee.
Es gibt 14 Astra-Satelliten und die Astras sind aber in so einem versetzten Muster geschaltet. Also die sind nicht alle aktiv, sondern die haben nur noch Spare-Satelliten oben, die sie halt einschalten, wenn die anderen
kaputt sind. Du hast jetzt vor kurzem einen ausgetauscht worden, der D durch den E oder so.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist sozusagen ein Buchstabe zwar ein bestimmtes Sammelsurium an Sendefrequenzen, aber es gibt mehrere Satelliten, die da einspringen
können. Die stehen da auf der gleichen Position, darum sieht man ja die auch mit einer Antenne.
Wie nah sind die denn?
Naja, also so ein Grad sind, glaube ich, irgendwie 67, irgendwas Kilometer in dem Bereich, wo sich die aufhalten müssen, dass die...
Also der Raumwürfel ist, glaube ich, unter 100 mal 100 Kilometer groß, ja, in dem die Astras drin sind. Also ist ziemlich klein.
Mhm. Vorhin hast du gesagt, 15 mal 15 Zentimeter pro Pixel. Wie lange dauert es, mit anderen Worten, noch, bis wir von Satelliten so beobachtet werden, dass man sehen kann, welchen Teller ich gerade abwasche?
Naja, das Problem ist, letzten Endes, irgendwo kommt man an die physikalischen Grenzen. Also man kann halt irgendwann kommt man an die Grenzen der Lichtwellen auf die Entfernung. Und also ich sag mal, eine Auflösung unter einem Zentimeter erscheint mir nicht physikalisch realistisch. Also wenn du rote, grüne und blaue Teller hast, dann können sie es jetzt schon unterscheiden.
Ja, ja, ich habe da eigentlich nur weiß.
Sie kennen die Farbe deiner Teller.
Deiner Teller?
Ihr hört Chaos Radio, den Computer mit Blue Moon bei Fritz. Das Thema sind Satelliten und Fritz gibt's ja auf Satellit europaweit zu hören. Wir können ja mal so ein kleines Spielchen machen, wenn uns jetzt Computerfreunde und Computerkritiker zuhören oder Freundinnen und Kritikerinnen, dann würde uns mal interessieren, wer am weitesten weg sitzt und wer Fritz über Satellit hört. Guck mal, jetzt auf einmal lauter Telefone. Gleich reden wir übrigens mit dem Chaos Computer Club mit der Bay Area Abteilung, aber erstmal gucken wir nochmal, ob es irgendwelche Satellitenhörer gibt. Hallo, wer ist denn da?
Ja, hier ist Thomas aus Finsterwalde.
Thomas, Finsterwalde!
Schon ziemlich weit weg.
Du hörst nicht über Satelliten, nehme ich an.
Doch.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Einfach nur, du hast halt diese Schüssel stehen und denkst dir, du hörst über Satellit, was dann wahrscheinlich besser klingt.
Analog oder digital?
Ich würde sagen digital.
Über Astra?
Über Astra, ja. Nee,
und was hast du für einen Receiver?
Was habe ich hier von Katrin habe ich hier in.
Zu einem ADR-Receiver.
Von Katrin?
Katrin.
Ja. Warte, ich gebe mal kurz die Frequenz durch.
Wenn Fritz auf Satellit, wow, dann Astra Digital Radio Transponder 30.
Siehst du, geht doch nur digital.
Ich weiß nicht, wir können doch mal ein kleines Experiment machen.
Ja? Du machst laut und wir hören die Verzögerung, oder was?
Genau. Also.
Wie groß ist die?
Na, die ist eine 0,7 Sekunden ungefähr.
Immerhin.
Das ist meine Einmachung nur vorne zurück halt.
Müsste man hören.
Ja, 72.000 Kilometer ungefähr. Mhm.
Tja. Ja.
Naja.
Ja.
Klingt doch hübsch.
Hübsch. Sag mal was.
Ja.
Was ein tolles Echo.
Aha.
Nee, Klammer, ich hab das mal ausgeschalten und
Hast du Rückkopplung oder was?
Naja, nee, die Rückkopplung gibt's halt nicht. Das ist halt durch die Verzögerung gibt's halt keine Rückkopplung.
Mhm.
Nee, aber ich wollte mal was erzählen. Ja. Es wird vielleicht für euch ein bisschen peinlich werden.
Na, leg mal los.
Und zwar, erstmal fangen wir an, der Sputnik. Der hat keine Statusmeldung gemacht, wahrscheinlich doch, aber der hat durch die Internationale runtergefunkt.
Also, weiß ich nicht, also ich erinnere mich da anders, aber ich weiß, es ist zumindest eine hübsche Urban Legend.
Nee, irgendein Gag hat er gemacht und der TV Sat 1, der war der, wo sie vergessen hatten, irgendwelche Klammern vorm Start zu lösen und drum gingen diese Solarpaneele halt nicht auf.
Ja,
das waren dann irgendwie, weiß nicht, 500 Millionen oder eine Milliarde halt.
Ja, diese Solarpanel-Ausfallgeschichte ist so ein ständiges Problem, das die da haben.
Mit den Klammern.
Ja, das ist ihnen sogar mal bei irgendeinem Spionagesatelliten passiert. Das war ihnen ganz schrecklich peinlich, weil sie das vor irgendeinem Kongressausschuss begründen mussten, wieso sie jetzt gerade irgendwie 800 Millionen Dollar in den Sand gesetzt haben. Das war ihnen
nicht so. Und da gibt's noch was. Und zwar, die geostationären Satelliten kann man doch sehen.
Echt?
Ja, man muss einen kleinen Trick anwenden. Und zwar muss man Kamera nehmen und Langzeitbelichtung nehmen.
Stimmt, in der Langzeitbelichtung sieht man es, weil das sind die einzigen stehenden Punkte in dem Sternenfeld, ne?
Ja, genau, und die anderen bewegen sich.
Im Chat haben gerade Leute gefragt, von wem diese Musik kommt. Das sind Satellites on Safari. Das ist ein DJ-Mixtape. Wir können euch leider nicht sagen, von wem dieser Song jetzt ist, der gerade läuft. Aber eine Mail an chaos@orb.de wird zumindest Licht ins Dunkel bringen, wo diese DJs, die sowas mixen, vielleicht demnächst mal auflegen in Berlin. Und im Chat hat Bart gerade erzählt, dass er über die D-Box Fritz hört. Und jetzt ist Bart am Telefon. Hi.
Hallo. Moin, moin.
Moin, moin. Jetzt wollten wir natürlich mal hören. Du hast nämlich im Chat geschrieben, 3 Sekunden Verzögerung.
Ja, das hören wir doch mal.
Ja, genau. Lass mal hören. 3 Sekunden, da hat man ja ein richtiges Echo. Super.
Ja, es dauert ziemlich lange immer so.
Ich könnte mich praktisch mit mir selbst unterhalten. Ich könnte mir eine Frage stellen. Johnny, wie geht's dir denn? Ah, ganz gut, danke.
Das ist genial, oder?
Das ist hübsch, ja, auf alle Fälle.
Sag mal, wo auf der D-Box ist denn der Fritz-Transponder?
Es sind ja jetzt ein paar Sender im Radio auch frei, also Fritz 1 Live und eine ganze Menge. Und also das ist über Kabel jetzt, die D-Box.
Mhm. Jo. Du gehörst also zu den wenigen, die sich so ein Teil zugelegt haben.
Ja.
Ach mein Vater, hier war alles doppelt.
Und kannst du mal die Parameter sagen, die man da einstellen muss bei der D-Box, um Fritz zu hören? Weil ich glaube, das ist auf dem Fritz-Server nicht korrekt.
Die Sachen werden automatisch gefunden. Also wenn die D-Box am Kabel angeschlossen ist, ist es eigentlich kein Problem. Die Sender werden alle automatisch eingestellt.
Also die sind halt im Radio-Setup zu sehen dann?
Ja.
Alles klar.
Gut, okay. Vielen Dank für diese kurze Demonstration. Und bist du jetzt gleichzeitig noch am Chatten oder hast du nur eine Leitung?
Ich habe leider nur eine Leitung. Ich musste jetzt leider den Chat verlassen.
Ah, das ist aber nett, extra für uns. Super. Dann sehen wir uns ja vielleicht gleich da wieder.
Gut, schönen Abend noch.
Ciao, ciao, danke. Gut, ach ja, und deine Nummer lösche ich natürlich jetzt wieder. Ist klar. Das, die Nummer von Bart findet ihr dann in den nächsten News. Nein! Fanfare für das hier.
Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra Digital Radio Transponder 30.
23.31 Uhr.
Fritz, Kurzinfo.
Waffenkontrollen. UN-Generalsekretär Annan bereitet die Inspektionen in 8 irakischen Präsidentenpalästen vor. Die US-Regierung dringt darauf, das neue Abkommen mit Irak so bald wie möglich auf die Probe zu stellen. Kandidatenkür. Die SPD will einen Tag nach der Wahl in Niedersachsen über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden. Parteichef Lafontaine hat den Vorstand für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen. Ablehnung. Das Landesparlament in Brandenburg ist gegen eine nachträgliche Änderung der Bodenreform von 1945. Den Alteigentümern dürfe der Rückkauf enteigneter Flächen nicht erleichtert werden, sonst seien die ostdeutsche Landwirtschaft und tausende Arbeitsplätze bedroht. Anstieg. Rechtsradikale begehen immer mehr Gewalttaten. Nach Erhebungen des Bundesverfassungsschutzes stieg die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr um mindestens 10%. Prozess. 3 Monate nach dem Überfall auf einen 28-jährigen Ghanaer in Potsdam hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wegen schwerer Körperverletzung müssen sich 5 Jugendliche vor Gericht verantworten.
Sport.
Basketball. Das EM-Qualifikationsspiel der Männer in Stuttgart hat am Abend die deutsche Nationalmannschaft gegen Griechenland mit 74-71 gewonnen.
Wetter.
Nachts bewölkt, aber trocken um 5 Grad. Morgen lockert die Bewölkung phasenweise auf. Temperaturen bis 10 Grad.
Verkehr.
Stadtautobahn Berlin Richtung Wedding zwischen Spandauer Damm und Siemensdamm ist die rechte Fahrbahn gesperrt.
Das war Gerald Kötter-Heinrich mit dem Fritz-Kurz-Info.
Er macht nur 3 Shows in ganz Europa, aber eine davon in Berlin. Wo sonst?
Iggy Pop. Iggy Pop, live in Berlin. Die Show am 7. März ist ausverkauft, daher gibt es ein Zusatzkonzert am 8. März.
Yes.
Ebenfalls in der Columbia-Halle am Flughafen Tempelhof. Yeah, hey. Präsentiert von
Fritz. Nur echt mit der Wollmütze.
Und nur echt mit dem Chaosradio. Das ist die Sendung, die ihr hört, der Computer Blue Moon bei Fritz, zu Gast im Studio, wie immer, jeden letzten Mittwoch im Monat, der Chaos Computer Club, der euch versorgt mit Infos zu neuzeitlichen Themen, würde ich einfach mal sagen. Heute geht es um Satelliten. Der, der die doofen Zwischenfragen stellt, heißt meistens Johnny, die zweitdoofsten Fragen stellen, seid ihr. Ah. Nee, die uns verbessern, seid ihr immer am Telefon. Die Telefonnummer hier ist 0331 für Potsdam 70 97 110. Kann öfters mal ein bisschen dauern, bis ihr drankommt. Im Chat sind zwei Sachen angesprochen worden, die wir unbedingt noch behandeln müssen und die auch auf dem Zettel stehen. GPS auf jeden Fall, Global Positioning System und Watten.
Ich höre nichts.
Musst du deinen Kopfhörer lauter machen? Hörst nichts?
Ja, alles klar.
Ah, ja, lautstarke
Stelle ruft meistens.
Kann er aber nicht wissen. Mike ist ja nicht zum ersten Mal hier. Frank und Tim wissen, wo die Lautstärke sind. Nee, das ist auch wirklich...
Ja, noch kurz zur D-Box. Da die D-Box ja ein nicht ganz unumstrittenes Gerät ist, haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt. Und es gibt in der Datenschleuder Nummer 60, glaube ich, oder? Ne? Ja, 60.
Ja, 60. Genau,
haben wir auch einen kleinen Bastelsatz veröffentlicht, mit dem man die Software in seiner D-Box, also nicht das Kryptomodul, sondern tatsächlich nur die Betriebssoftware, die halt diese ganzen Radiosender findet und so weiter und so fort, auch backuppen und wieder einspielen kann, falls der böse Onkel Kirch diese Software verändern tut. Die Informationen findet ihr auf dem CCC-Webserver.
Datenschleuder gibt es übrigens in Berlin direkt zu kaufen. Übrigens auch die 60 und die aktuelle 61 bei J.F. Lehmanns in Berlin in der Hardenbergstraße. Da ist die immer vorrätig, auch die Chaos-CD.
Das ist eine große Buchhandlung, die übrigens auch sehr gut ausgestattet ist mit Computerliteratur.
Ja.
Auch für Macintosh übrigens.
Genau, auch für Macintosh.
In den meisten Buchläden, wo es Computerbücher gibt, da gibt es ja dann so eine Macintosh Riesenwand für DOS und Windows und dann kommt hinten noch so eine kleine Spalte mit Macintosh und da steht dann drin Macintosh für Dummies und Macintosh für Einsteiger.
Genau. Super.
Aber bei
und Internet mit meinem Macintosh steht auch noch
genau.
Da.
Genau.
Aber okay. Bei zwei, drei großen Buchläden gibt es tatsächlich viel gute Literatur.
Wir wollten gerade noch über die schon angesprochenen Telefonsatelliten reden, die jetzt in großer Zahl um uns schwirren oder demnächst schwirren werden. Und dazu haben wir wieder unseren Experten vom Chaos Computer Club Berkeley, der uns erzählen will, wie es denn eigentlich mit diesen Telefonsatelliten aussieht und was die kosten werden und so weiter und so fort.
Ja, Frank, es begab sich natürlich vor der Zeit, als die Nachfrage nach weltweiter Kommunikation angeblich zunahm. Die andere Erklärungsweise ist, der Kalte Krieg war zu Ende und die ganzen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig werden, haben sich überlegt, wir müssen jetzt unser Geld irgendwie mit was anderem verdienen. Ja, und das Ergebnis dieser Entwicklung sind die GMPCS, Global Mobile Personal Communications by Satellite Systeme, die im Prinzip zum Ziel haben, jedem von uns, der jetzt hier sich die Lande so schwört, sein eigenes kleines mobiles Terminal, etwa in Größe Standard-Mobiltelefon in die Hand zu drücken. Und sobald er sich mal aus dem Bereich der heimischen geliebten GSM-Netzdeckung entfernt, schaltet das Gerät automatisch auf Satellitenfunkern und ich bin selbst in der Antarktis, wo wir uns ja ständig aufhalten, ständig und überall erreichbar.
Super praktisch.
Ja, das ist tierisch praktisch. Es gibt aber auch tatsächlich einige Anwender, für die das jetzt schon sehr wichtig, sehr dringend ist. Die gehörten bis jetzt, waren bis jetzt immer treue Kunden von so Firmen wie Inmarsat. Das sind insbesondere Journalisten, die ständig unterwegs sind, aber immer die gleiche Nummer haben wollen, ganz egal in welchem Krisengebiet sie sich gerade aufhalten. Hilfsorganisationen und halt sonstige Organisationen, Institutionen, die sich in entlegenen Gebieten auf diesem Erdball aufhalten. Das müssen jetzt nicht nur die berühmten Antarktis-Forschungsstationen sein. Es gibt auch unendlich viele, Observatorien bis hinunter zu ganz simplen Dingen wie Truckflottenmanagement mitten in der Pampa in Argentinien, wo halt nun mal keine Telefonleitung ist.
Sag mal, ich habe da, Björn, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe da neulich einen Artikel gelesen, dass auch so weltweite Hilfsorganisationen verschiedenster Art daran ein großes Interesse natürlich zeigen, an diesen Kommunikationssatelliten, dass in bestimmten Gebieten, gerade da, wo Not am Mann ist, natürlich keine Telefonleitungen gibt und dass die da auch Geld investieren. Weißt
ganz
du da
genau,
was drüber?
Also die investieren natürlich nicht selbst, sondern sind halt die sogenannten Early Adopters, also diejenigen, mit denen diese Netzbetreiber jetzt in der frühen Akzeptanzphase erstmal die ersten Testbasis, wie auch immer, Kunden haben. Und wie gesagt, gerade Hilfsorganisationen, wie ich gesagt habe, die sind natürlich sehr daran interessiert, weil die normalerweise, wenn sie einen solchen Einsatz haben, halt auf zerstörte bis schlecht nutzbare Telekommunikationsinfrastruktur antreffen. Und dann klappen die einfach entweder zurzeit noch ihren kleinen Koffer auf oder demnächst ziehen sie halt nur noch ganz lässig das Handy aus der Tasche und sagen, ja, so sieht's aus. Plus, außerdem ist natürlich noch im Zielvisier.
Die werden natürlich nicht sagen, so sieht's aus. Die werden sagen, okay, alles klar, wir telefonieren. Okay, gut, ja, tschüss, bis denn. Und wie häufigst gesagt, das sind Sachen am Handy.
Ja, und außerdem gibt es natürlich noch die Zielgruppe hier, der mobile Manager, der sowieso ständig rings um die Welt unterwegs ist, und davon soll es ja auch ein paar geben, und dann auch gerne bitte weltweit unter der gleichen Nummer erreichbar wäre. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ein wesentliches Paradigma gerade bei den telefonorientierten Firmen ist, dass das alles Dual-Band-Geräte sind. Wir sagen, zu Hause loggen die sich schön brav im GSM-Netz ein oder im DECT-Netz oder wo auch immer, was gerade halt so lokal um sie herum existiert. Und wenn sie halt die Netzabdeckung des heimischen D-Netzes, C-Netzes, E-Netzes, na, C-Netz natürlich nicht, verlassen, dann wird halt umgeschaltet auf Satellit und kostet auch dementsprechend mehr.
Was gibt es denn an
Betreibern?
Kannst du mal was zu Preisen sagen, Björn?
Ja, genau. Und zwar Preise schwanken. Die Idee ist, das Ganze einigermaßen preiswert so um Dollar pro Minute anzubieten. Das Problem ist allerdings, wenn man jetzt irgendjemand darauf festnageln will, dann sagen sie, ja, das ist jetzt der Text unserer letzten Presseerklärung und
nichts Genaues weiß man nicht.
Da ist viel möglich, ja genau, nichts Genaues weiß man nicht. Der Vorteil dieser Systeme ist halt, dass sie sich, und das ist eine sehr interessante Eigenschaft, wenn die Satelliten untereinander ausreichend kommunizieren können, muss man sich halt nicht mehr wie bisher erstmal über eine Basisstation runter ins Telefonnetz reinfräsen und dann von da im terrestrischen Telefonnetz weitervermitteln, sondern kann zumindest theoretisch weltweite netzinterne Gespräche über das entsprechende Satellitennetz führen. Und das ist natürlich für die Betreiber eine ganz interessante Sache, weil ein großer Teil der heutigen Gebühren im terrestrischen Telefonnetz kommt halt durch ein sehr schwachsinniges System namens International Accounting Rates zusammen, wo sich im Prinzip die Monopolisten die Hand schütteln und sagen, also so viel kostet das und das teilen wir uns jetzt auf. Ja, ein bisschen zur Technik. Sind wir schon soweit?
Ja, klar.
Ja, dann, also sag ich mal, der Betreiber, der in letzter Zeit am meisten Publicity hat, aber gar nicht unbedingt der interessanteste ist, das ist Iridium. Dahinter steckt ein internationales Konsortium, was von Motorola angeführt wird, ist auch Low Earth Orbit. Und auf 6 polaren Orbits schießen die 66 Satelliten plus 6 Reservesatelliten ins All. Davon sind 2/3, also 44 sind jetzt schon im Orbit. Die packen immer jeweils 5 auf so eine Delta-2-Rakete drauf. Und schießen die übrigens auch alles hier in Kalifornien, Vandenberg Air Force Base, ab, und sobald die dann eine gewisse Höhe erreicht hat, geht die letzte Stufe aus und die 5 Satelliten sollen idealerweise möglichst ohne Störung sich an ihre jeweiligen Plätze begeben.
Also wenn sie immer 5 hochschicken und jetzt 44 oben sind, dann muss ihnen ja schon einer abhanden gekommen sein.
Ja, und es gibt noch die Spares, ne? Das ist auch sehr interessant, man hat also im Endausbauzustand noch 6 Ersatzsatelliten, die einfach nicht genutzt werden. Und auf jeden Fall, dass einer runterfliegt, und das ist ja schon nicht ganz von der Hand zu weisen, dieses Risiko, fliegt halt der andere an die richtige Stelle, mal sehr, sehr salopp gesagt, und das wird dann schon so funktionieren.
Aber ihr habt noch ursprünglich mal viel mehr Spare-Satelliten eingeplant, ne?
Iridium hatte eigentlich sich immer so auf dieser Schiene eigentlich so bewegt. Es gibt da noch andere Betreiber, da komme ich jetzt gleich noch zu, die haben noch wesentlich mehr, das ist richtig.
Ein bisschen mit diesem Teledesic da von unserem Freund Bill Gates.
Ja, genau. Also Betreiber wie Iridium, Globalstar, Ellipso, das sind, sag ich mal, Betreiber mit einer relativ überschaubaren Anzahl von Satelliten, also zwischen 66 für Iridium, Globalstar 48, Ellipso 17. Die bieten halt, oder haben vor allem das Ziel, Telefonie und ein bisschen Daten. Und das ist wirklich nur ein lächerlicher Datenstrom. Also bei Iridium tröpfeln da gerade mal 2400 Bit pro Sekunde durch die Leitung oder durch den Äther.
Also nichts zum Klicken.
Ja, das ist überhaupt nichts zum Klicken bei Globalstar, sondern idealerweise bis 9,6 Kilobit pro Sekunde, aber das ist auch irgendwie kein Spaß, ja. Das ist gerade mal was für E-Mail, und heutzutage muss ja alles Multimedia sein. Und jetzt hier Auftritt Teledesic in Gestalt von Craig McCaw. der früher ein Inhaber des größten amerikanischen Mobilfunkanbieters, McCaw Cellular Communications, war, bevor er eben diesen Laden an AT&T verkauft hat, weil ihm das zu langweilig wurde. Und was hat er gemacht? Naja, Teledesic. Und zwar zusammen mit einem anderen Herrn, der den eifrigen Hörern dieser Sendung auch nicht ganz unbekannt ist, und zwar Bill Gates. Ja, und Teledesic hat zum Ziel, Fiber-like, in Anführungsstrichen, also Glasfaser, vergleichbare Kommunikation weltweit, überall, jederzeit. Was heißt das? Nun, die ursprüngliche Planung ging also von sage und schreibe 840 plus 84 Reservesatelliten aus, die also alle über einen Zeitraum von mehreren Jahren ins All geschossen werden sollten. Mittlerweile ist Boeing noch mit im Boot und die haben dann erstmal den Jungs gesagt, hör mal, mit 840 wisst ihr eigentlich, dass ihr da die gesamten Startkapazitäten der Erde auslastet. Das schlagt euch mal wieder aus dem Kopf. Mittlerweile sind sie also haben sich auf 288 Satelliten geeinigt, immer noch mit Abstand das größte Netz dieser Art und das größte Netz, was es jemals in dieser Art gegeben hat, beziehungsweise noch ist hier noch nichts oben. Je Satellit Lebenszeit von etwa 10 Jahren, Systemkosten an die 9 Milliarden Dollar.
Was schaffen die dann an Daten?
Ja, Daten, ne? Das ist jetzt nämlich die Frage. Neben normaler Telefonie ist das eigentlich nur ein Nebenprodukt. Die Terminals für Teledesic sollen also mit allen möglichen Standards zusammenarbeiten. Also die haben also eigentlich alles reingepackt, was irgendwie gut klingt. Also IP, ISDN, ATM und was sonst noch so gibt. Was aber interessant ist, neben diesem 16 Kilobit pro Sekunde Datenkanal sagen die halt wirklich, pass auf, ihr kriegt praktisch hier eure Datenleitung, Glasfaserqualität auch jetzt, wie gesagt, auch in dieser Sahara gelegt. Und zwar nämlich bis zu 2 Megabit Uplink und bis zu 64 Megabyte Downlink.
Und, Megabit. 64 Megabit pro Sekunde.
Ja, genau. Mhm. Und das ist ja schon eine ganz nette Zahl. Und sie sagen auch schon, ja gut, wir werden auch in absehbarer Zukunft auch Breitband-Terminals haben. Das heißt dann 64 Megabit pro Sekunde in beide Richtungen. Und das ist ja schon eine ganz nette Zahl. Das Interessante an Teledesic ist, dass das ganze Netz eigentlich vollkommen anders aufgebaut ist als alle anderen Netze, die in dieser Art derzeit gebaut werden oder dabei sind, in Betrieb zu gehen. Teledesic ist ein paketvermitteltes Netz, also die eifrigen Hörer dieser Sendung wissen wieder, paketvermittelt, also Internettechnologie. Streng genommen erinnert es eher an ATM, also Zellen, die alle die gleiche Größe haben. Und diese 208 Satelliten bilden dann ein nicht hierarchisches, geodäsisches Netz. Und jede Datensendung nimmt praktisch ständig den Weg, jeder Satellit ist ein Node dieses großen geodäsischen Netzes. Und jedes Paket nimmt ständig den Weg mit der niedrigsten Verzögerungszeit. Das setzt natürlich einige extrem komplexe Algorithmen voraus. Und es gab
und auch funktionierende Software.
Ja?
Funktionierende Software ist, glaube ich, auch erforderlich dafür, ne?
Funktionierende Software, richtig, richtig. Und es gab auch viele Zweifel, ob das jemals funktionieren wird. The proof of the pudding is in the eating. Also mit anderen Worten, wir müssen erstmal nochmal warten, wenn das Ding oben ist, dann wird man sehen, ob es funktioniert. Aber ich habe mich mittlerweile überzeugen lassen, dass das technisch schon durchaus machbar ist.
Wie machen das? Du hast dich überzeugen lassen. Du hast dich überzeugen lassen, du warst doch nicht etwa in Redmond.
Nein, viel schlimmer, aber ich habe mit dem Chef-Internet-Architekten von Teledesic, die sind auch nicht in Redmond direkt, sondern um die Ecke, aber praktisch in Spuckweite. Ja.
Wie machen die eigentlich die Kommunikation zwischen den Satelliten? Machen die Laser oder Funk?
Funk. Ja.
Also weil irgendwie gab es doch mal irgendwie diese irre Annahme, dass sie es möglicherweise irgendwie mit dem Laser tun würden.
Ja, das Problem ist dann nur halt, da muss die Optik ja auch ständig nachgeführt werden.
Naja, diese Nachführung kostet halt zu viel Strom, vermute ich mal.
A, Strom und B ist es wohl auch, sind auch wohl die Toleranzen nicht wirklich so, dass man sagen könnte, na gut, das wird schon irgendwie funktionieren. Dann ist, also Funk ist einfach eine relativ erprobte Technologie. Andererseits muss man auch immer sagen, diese ganzen Design-Proposals haben sich jetzt allein in den letzten 12 Monaten schon so oft geändert. Man kann nie ausschließen, dass sie noch irgendwas anderes einbauen, wo sie jetzt überhaupt nie von geredet haben. Auch Ellipsis hatte erst immer von 10 Satelliten geredet, jetzt sind es doch 17, nachdem sie festgestellt haben, das klappt doch nicht so.
Also du meinst, das ist noch nicht so weit irgendwie ausgegangen,
diese ganzen Systeme. Teledesic hat immer noch das ehrgeizige Ziel, im Jahr 2002 an den Start zu gehen, aber das sind jetzt nur noch 4 Jahre Und ich werde erstmal zurückhalten.
Das wird ein bisschen knapp, ne?
Alles klar.
Okay. Ja, wir gehen auch gleich nochmal auf die Fähigkeiten dieser Netze ein, vielleicht auch GPS ein bisschen abzulösen. Aber ich denke, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen musikalische Pause.
Ja, Björn bleibt sowieso dabei und dann müssen wir auch unbedingt ein paar Fragen beantworten, weil die Telefonleitungen zwischenzeitlich immer wieder voll sind. Gut, das machen wir gleich. Jungs und Mädels, wobei das mit den Mädels ja doch immer eher mau aussieht bei technischen Sendungen. Ihr könnt anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110 und Fragen stellen zum Thema Satelliten. Und ich verspreche, jetzt gehen wir auch mal ein bisschen ran ans Telefon. Björn bleibt noch weiter am Telefon. Vielleicht kann er auch noch die eine oder andere Frage dann genauer beantworten, denn diese Sendung ist ja weltumspannend. Chaos Computer Club in Berlin, in Potsdam und in Berkeley.
In Berkeley, genau. Das ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die uns auch in den USA hören. Es gibt ja immer wieder Deutsche, die da in dieser Computergegend Fuß fassen. Wir haben so eine Art Nebenstelle in der Bay Area aufgemacht. Und der Björn wird uns sicherlich nachher nochmal eine E-Mail-Adresse durchgeben. Wer also Interesse hat, mit den Leuten vom Chaos Club da in Kalifornien Kontakt aufzunehmen.
Oder wer eine kostenlose Unterbringung sucht, kann an Björn eine E-Mail schreiben. So, mal gucken, wer ist denn da jetzt am Telefon? Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, hast du eine Frage?
Ja, natürlich. Hier ist Marianne. Hallo.
Hi.
Ich möchte nur mal Folgendes wissen. Wie kommt das, dass Menschen Satelliten in den Weltraum schicken und denen dann suchen, den Satelliten?
Marianne.
Ja, das ist gewesen.
Genau, gut,
das
danke. Schreiben wir uns auf und beantworten die gleich.
Darf ich mal noch mal was dazu was sagen?
Ja.
Ja?
Ja.
Also gut. Oh Mensch, ob Mond, Mars oder Satelliten, bevor du bei deiner Forschung Millionen schießt sinnlos in den Sinn, forsche lieber, warum auf dieser Erde hungernde Kinder sind. Pack deine Forschungsprogramme in den Schrank. Forsche, warum die Umwelt auf deiner Erde krank. Vergiss nicht, dass du auf dieser Erde nur bist ein kleiner Gast und für deine Kinder sie nicht als Ruine zu hinterlassen hast.
Das ist meine Lieblingsanruferin von Welterde 42. Hallo! Tschüss! 031 für Potsdam 70 97 110, wenn ihr eure selbstgebastelten Gedichte vorlesen wollt. Oder auch nicht. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio.
Ja, hallo, hier ist der Kai.
Hi, Kai.
Ich wollte eigentlich noch mal eine Anmerkung machen. Mhm. Den Empfang habe ich euch auch über die D-Box. Mhm. Und zwar ist das auf dem Astra 1G. Mhm. Transponder 119 im Paket von ARD digital. Ganz einfach.
Mhm. Ja, super. Präzise Informationen. Alle, die jetzt D-Box haben, können das auf alle Fälle finden.
Ja, die Programme werden automatisch gefunden. Der legt die so ab.
Sag mal, du hast auch eine D-Box, nämlich deswegen.
Ich habe auch eine, ja.
Wie kommt ihr denn darauf, euch dieses überteuerte Scheißteil zu kaufen?
Du, ich habe gemietet.
Entschuldige.
Ich habe das Ding gemietet. Mhm. Die haben da ja so viel von rumliegen und weiß nicht. Kann ich ja 3 Monate ausprobieren und dann gebe ich es wieder zurück.
Ach so.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen wie AOL.
Ja,
weiß nicht, man muss alles mal ausprobieren.
Das ist, das finde ich auch, ja.
Das ich meine, auch. Eigentlich ist die D-Box irgendwie ein toller Computer. Ist irgendwie.
Also das Ding ist nicht schlecht, also was man damit alles machen kann.
Vorhin hat jemand gefragt, wofür der SCSI-Anschluss ist an der D-Box.
Da kannst du einen CD-ROM anschließen, kannst du mit Musik hören und wenn du die richtige Softwareversion hast, kannst du damit sogar Video-CDs gucken.
Genau, dafür ist das Ding.
Brauchst du dann einen DVD-Player? Oder
nö, was? Da brauchst du ein einigermaßen fittes, normales CD-ROM. Video-CD sind doch diese MPEG-1-Dinger, wo du zwei CDs für ein Spiel von brauchst.
Ein ganz normales FCSI 2 genau. Double Speed langt schon. Dann kann man hier diese Filme gucken, MPEG.
Ich meine, außerdem habe ich noch nie so viele begeisterte Hacker auf dem Chaos-Kongress gesehen, wie als irgendwie jemand irgendwie die inneren Eingeweide von so einer D-Box ausführlich erläutert und auseinander.
Also schon. Warst du da auf dem Kongress? Hallo?
Nee, ich war nicht da, aber ich habe das auch verfolgt im Internet und die deutschen Medien schimpfen alle, dass das eine veraltete Kiste wäre und unbequem und läuft nichts drauf. Und naja, also die Hacker, die sich damit befassen, die sind also absolut begeistert.
Endlich mal wieder ein Ziel vor den Augen, würde ich sagen.
Ja, und vor allen Dingen auch ein echtes Ziel, ich meine, Kirch.
Genau.
Ja, Piraten gibt es ja auch schon angeblich, womit man ohne bezahlen gucken kann, aber na gut.
Klar. Ja, dann danke erstmal.
Ja, was ich noch fragen wollte, dieses Iridium, dieses System, hallo, seid ihr noch da?
Ja, ich bin
noch
da.
Wunderbar. Die planen ja 66 Satelliten, habe ich gehört. Mhm. Aber eigentlich kommt der Name von dem chemischen Element Iridium. Und das hat die Ordnungszahl 77. Und die wollten erst 77 Satelliten machen, aber da hat das Geld wohl nicht gelangt.
Das ist korrekt.
Das klappte wohl nicht. Und ich habe gehört, $3 pro Minute soll es ungefähr kosten.
Den Preis habe ich irgendwie auch mal gehört. Ja. Also scheint mir auch realistischer zu sein als $1.
Mobiltelefon meinst du jetzt?
Ja,
oder GPS.
Das Satellitentelefon, Iridium.
Iridium, ja. Und die sind ja momentan am dichtesten dran, in Betrieb zu gehen.
Mhm. Ich kann's jetzt schon sehen in Neukölln.
John, du sollst alle in Neukölln wohnen.
Ja, ich wohne da aber. Ja, und da hat jeder zwei Handys.
Und den Hund.
Ja, zwei.
Okay, danke.
Danke.
Ja, schönen Abend.
Ciao.
Tschüss.
Dir auch. Ja, es gibt doch eine Menge Freaks in dem Bereich. Mhm. Und einige davon hören zu, das ist doch schön. Im Chat meinte gerade jemand, ich habe den Namen jetzt nicht. Ach da, Henno meint MPEG 1 an der D-Box ist Quatsch. Geht nicht.
Ja, was geht denn dann? Würde mich mal interessieren.
Henno, ruf mal an. 0331-477-97110. So, mal gucken, was wir noch für Fragen haben. Hallo, wer ist denn da?
Ja, hier ist der Thorsten. Ich habe mal eine Frage, sind denn diese Handys, die da eventuell konstruiert werden, die mit Satelliten dann kommunizieren oder über Satelliten abhörsicher? Wie ist es mit Fangschaltung und sowas?
Naja, also ich meine, diese Firmen sind, wie Björn vorhin schon sagte, irgendwie danach ausgewählt worden, dass sie alle gute Amerikaner sind. Also kannst du davon ausgehen, dass da irgendwie alle möglichen Anforderungen aller Law Enforcement Agencies dieser Welt ausführlichst berücksichtigt werden. Und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Amerikaner es halt als politisches Werkzeug benutzen, um mal diese oder jene Diktatur zu stürzen, indem sie halt irgendwie mal ausnahmsweise keine Bomben abschmeißen, sondern vielleicht mal so 100.000 von diesen Satellitenhandys.
Oder auch selektiv abschalten. Ne?
Ja, also die abhörbar sind die Dinger halt immer. Also du kannst sie zwar vielleicht möglicherweise etwas schwieriger auf dem Funkwege abhören, aber ganz klar kann der Netzbetreiber irgendwie da Leitungen schalten. Interessant wird halt nur auf der Basis, welcher rechtlichen Abkommen denn zum Beispiel die deutsche Polizei Zugriff auf ein Telefongespräch mit einem amerikanischen Provider bekommt. Da habe ich leider auch keine Ahnung.
Aber technisch ist es dann auch immer noch möglich.
Na klar, also die haben in den Standards auch vorgesehen.
Du musst dir einfach klar machen, du kannst mit diesem Satellitenhandy ja jedes beliebige normale Telefon anrufen, wo deine Sprache klar rauskommt. Mit anderen Worten, das Netz setzt an irgendeiner Stelle sowieso das Ganze klar um. Und wo sie das nun machen, das liegt völlig in ihrem Ermessen. Es gibt kein nicht abhörbares Telefonsystem auf diesem Planeten.
Okay,
ganz klare danke. Aussage.
Ja, tschüss.
Ciao, danke. Henno schreibt übrigens, der hier meinte mit MPEG 1 ist Quatsch, schreibt, D-Box macht MPEG 1.5 und 2 und PowerView.
Können wir nur so hinnehmen.
Mhm. Ja.
Der D-Box-Experte ist.
Ich habe da echt überhaupt keine Ahnung von der D-Box. Was bestimmt keinen überrascht so richtig. Hey! Hallo? Ja, hallo, wir hören dich gut!
Ich verstehe nicht.
Tja, du kommst direkt vom Satelliten, glaube ich.
Wo bist denn du?
Ich bin unterwegs mit dem Auto.
Ah, das klingt richtig scheiße.
Klingt scheiße, ja?
Ja.
Aha,
aber du
ich bin aber richtig bei Fritz, ja?
Ja, da bist du schon richtig.
Richtig, aha.
Du kannst ja kurz deine Frage stellen und dann... Ah, da war dann das berühmt-berüchtigte Funkloch. Gerade jemand, das wären Ortegre, die gerade laufen, die ich zwar kenne, aber von denen ich Stücke nicht identifizieren kann. Könnte vom Sound her stimmen, aber wer weiß es schon. Das ist ein Mixtape von DJs, die sich Satellites on Safari nennen. SOS. Und das werden wir immer öfter haben hier im Chaos Radio. So DJ-Mixtapes im Hintergrund. Die ganzen Störgeräusche von Handys und piependen Armbanduhren sind alle absolut beabsichtigt natürlich.
Und authentisch.
Denn das ist Chaos Radio. Das Thema heute hier im Computer Blue Moon mit dem Chaos Computer Club heißt Satelliten. Und ich glaube, was wirklich viele, viele Leute interessiert, ist GPS, hauptsächlich fürs Auto wahrscheinlich. Aber wenn man mit seinem kleinen Pilot rumläuft und immer weiß, wo man ist, ist natürlich auch nicht ganz schlecht.
Naja, es gibt ja für den Pilot diese schöne Applikation, die heißt Soft GPS. Die sagt dir in der Beschreibung für den Internet-Download, wenn du diese Software installierst, brauchst du keine Hardware und dein Pilot sagt dir immer, wo du bist. Und wenn du diese Applikation dann startest, dann hast du ein großes schwarzes Kreuz auf dem Bildschirm und darunter steht, you are here.
Nett!
Ja, diese Positionsbestimmungsgeschichten sind auch eine der interessanteren Anwendungen für Satelliten. Derzeit gibt es ja zwei große Navigationssatellitensysteme. Das eine ist das GPS von den Amerikanern, das andere ist das GLONASS von den Russen. Die funktionieren so ansatzweise ähnlich, sind aber alles so militärorientierte Systeme, die halt auch eine zivile Beikomponente haben. Und dadurch, dass die Empfänger mittlerweile immer billiger werden, findet man die an den allen möglichen und unmöglichen Stellen. Das Problem dabei ist halt, dass dadurch, dass die Dinger in den Händen von dem Militär sind, kann man sich da nicht wirklich darauf verlassen, dass der Service halt auch dann, wenn es drauf ankommt, also im Krisenfall verfügbar ist. Deswegen haben halt viele von den neuen Telekommunikationsprovidern mit den Satelliten halt auch so eine Positionsbestimmungskomponente drin. Also die meisten von diesen Satellitenhandys werden dann halt auch eine You are here-Funktion haben, die ja genau sagt, wo du bist, halt mit unterschiedlicher Genauigkeit dazu.
Schon erstaunlich, ich kann mich daran erinnern, dass es vor vielen, vielen Jahren, auch gar nicht so vielen Jahren, da gab es eine Volkszählung, gegen die sich ziemlich viele Leute gewehrt haben. Und
87.
Wussten, 87 war das?
Mhm.
Also vor genau,
weiß ich noch genau.
11 Jahren, wo ein ziemlich großer Aufschrei durch die Leute ging. Was ich richtig, richtig erstaunlich finde, ist, dass in diesem ganzen digitalen Bereich, also ob es mit E-Mail, Privatsphäre zu tun hat oder eben auch mit so Geschichten wie GPS, dass sich da scheinbar keiner mehr Gedanken drum macht. Wo sind denn die alle?
Die sich da Gedanken drum machen?
Ja, außer in Chaos Computer Club.
Ich glaube, die verdienen mittlerweile so genug Geld, sind irgendwie so dermaßen arbeitslos, dass sie sich da keine Gedanken mehr drum machen.
Eins von beiden.
Also ich glaube, diese Positionsbestimmungsdatensätze, die werden uns nochmal so richtig viel Ärger machen. In den USA sieht man ja noch wesentlich entspannter als hier. Da gibt es mittlerweile von General Motors ganze Autoserien. Da fahren mittlerweile 2 Millionen von diesen Autos rum. Die haben so ein System drin, das heißt OnStar. Da ist ein GPS-Empfänger direkt mit der Bordelektronik des Autos so intensiv verhäkelt, dass es sozusagen davon nicht mehr zu trennen ist. Und eingebaut in diese Autoelektronik ist halt auch ein Funktelefon. Und wenn du halt mit deinem Kreislader irgendwo gegenbretterst, gegen den Baum und deine Airbags ausgelöst werden, dann wird die Zentrale verständigt, dass in deinem Auto die Airbag-Sensoren ausgelöst wurden über das Funktelefon. Und dazu wird halt deine GPS-Position übermittelt aus dem GPS-Empfänger. Und dann ruft dich die Zentrale über dein Autoradio: Hallo, hallo, Sie, hören Sie mich, hören Sie mich? Wenn Sie mich hören, dann drücken Sie doch mal den großen roten Knopf da vor Ihnen am Lenkrad. Und wenn du dann irgendwie nach einer Minute nicht antwortest, dann schicken sie da halt irgendwie das Rescue-Team raus, was sich dann da aus deinem Auto sägen soll.
Das ist aber doch bei vielen deutschen Mietautos so, dass die einen GPS-Empfänger drin haben.
Naja, aber noch nicht nach Polen fahren.
Aber ja, noch nicht mit dieser intensiven Verwebung in die Bordelektronik. Die geht dann nämlich so weit, dass dir die können dir einfach den Motor abstellen aus der Zentrale. Und wenn du irgendwie abends besoffen aus der Kneipe kommst, nicht mehr weißt, wo du dein Auto gelassen hast, dann packst du halt dein Funktelefon aus, rufst deine OnStar-Zentrale an und sagst ihnen, die sollen mal kurz die Lichthupe in deinem Auto anmachen, damit du irgendwie dein Auto auf dem Parkdeck findest. Und wenn du dann festgestellt hast, dass du irgendwie so durch warst, bevor in die Kneipe gegangen bist, dass du den Schlüssel im Auto liegen lassen hast, dann rufst du sie halt wieder an, wenn du vor deinem Auto stehst und sagst ihnen, sie sollen mal die Tür von deinem Auto aufmachen, und dann machen sie dir halt die Tür von deinem Auto auf. Also das ist halt irgendwie unter dem Stichwort Sicherheit und Bequemlichkeit akzeptieren die Leute halt wirklich jedes beliebige Maß an Überwachung.
Dieser Service kostet sie $3.95.
Genau.
990. Mercedes ist auch dabei, das demnächst in die S-Klasse zu integrieren. Ja.
Den Webserver.
Den Webserver im Auto glaube ich noch nicht, aber zumindest diese komplette Service-Geschichte.
Also die können dann halt die XY-Position auf der Erdoberfläche und die Höhe über 0 bestimmen, wobei bei den zivilen Empfängern die Höhe über 0 immer
Pi mal Daumen,
also die ist noch nicht mal Meter. Naja, also die ist sozusagen nicht wirklich nützlich, die kann man dann nicht verwenden. Also interessant ist, dass es halt irgendwie zwei Systeme gibt im GPS. Es gibt halt einmal das militärische und einmal das zivile. Die funktionieren halt mit unterschiedlichen Codes, die man halt zum Empfang benötigt. Und werden halt beide vom amerikanischen Militär betrieben, wobei das militärische GPS deutlich genauer ist als das zivile GPS.
Das zivile ist wie genau?
Naja, also 80 Meter ist so...
100 Meter bei 95% war das irgendwie diese...
Ja, also so Erfahrungen zeigen, so 80 Meter kann man von ausgehen. Man kann es halt auch ein bisschen erweitern. Es gibt halt sogenannte DGPS-Empfänger.
Das machen sie zum Beispiel in der Schweiz bei so einem Flughafen, der zwischen den Bergen ganz gut versteckt liegt und der nur für kleinere Flugzeuge problemlos anfliegbar war. Und damit sie auch größere Maschinen reinbekommen, bauen sie ins Flugzeug selber einen GPS-Empfänger, also einen DGPS-Empfänger ein, und der Flughafen selber sendet eben nochmal ein Differenzsignal aus. Das heißt, der Flughafen sagt eben auch ganz genau, ich bin hier. Und dann lässt sich eben allein auf rechnerischer Basis die Positionsbestimmung so genau machen, also ich glaube, das ist dann metergenau, dass eben damit auch schon eine Navigation, eine mehr oder minder Autopilot-Navigation des Flugzeuges möglich ist, um eben auch das Flugzeug da sicher runterzubringen bei jedem Wetter.
Also in Deutschland steht so eine offizielle Stelle, das ist in Mainflingen da auch, wo dieses Zeitsignal, dieses DCF-77 herkommt, und mit diesem Signal hat man hier in Berlin ungefähr eine Abweichung von 3 Metern, in Frankfurt ist es dann irgendwie 50 Zentimeter oder so im Dreh.
Gibt es eigentlich irgendwie einen guten DGPS-Empfänger so für dieses Signal? Ist auch nichts, ne?
Teuer.
Also das Problem bei diesen DGPS-Geschichten ist halt, dass die sind halt immer nur für eine bestimmte Region genau. Also die Amerikaner schalten ja das Signal von diesen Satelliten absichtlich unscharf, um halt irgendwie gegen Amerikaner gewendete Handlungen damit zu verhindern. Und womit man halt umgeht, ist, dass man halt einen Empfänger irgendwo hinbaut, an eine Position, die man halt sehr genau kennt, auf einen Meter genau. Auf diesem Empfänger ebenfalls GPS empfängt und es vergleicht mit der Position, die man kennt. Und diese Abweichung schickt man dann per Funk raus, sodass alle anderen DGPS-Empfänger, also Differential GPS-Empfänger, das bedeutet DGPS, im Umkreis halt in der Lage sind, tatsächlich aus diesen beiden Signalen sich dann eine genaue Position zusammen zu kombinieren.
Aber die muss doch wirklich genauer sein. Also wenn ich ein GPS im Auto habe und er sagt, nächste Ecke rechts abbiegen, dann kann das nicht mit 80 Metern.
Nein, das geht auch über deine Räder, die haben da Sensoren dran, so wie du fährst, und dann können da ihren Abgleich machen dran.
Mhm. Also das funktioniert halt, also mit dem Auto, die Navigationssysteme funktionieren halt über eine Kombination. Also die haben halt den GPS für so grob, wo bin ich eigentlich? Dann haben sie in den eine Trägheitsnavigation, die halt sagt, Auto fährt gerade nach links, Auto fährt gerade nach rechts. Sie haben Sensoren in den Rädern und zudem haben sie eine Straßenkarte, die da sagt, so, also du bist eigentlich auf einer Straße. Das ist sozusagen immer festgelegt, du fährst halt auf einer Straße, mit deinem Geländewagen hast du dann halt Pech, wenn du irgendwie nicht auf der Straße fährst. Und der malt dich dann halt immer auf die Straße, die im 20 Meter Umkreis von seiner Positionsbestimmung ist. Also die ist halt getrickst.
Komisch, was die so alles schaffen, aber mit dem 2-Liter-Auto, das kriegen sie eigentlich auf die Reihe.
Absichtlich, ja klar.
So, Stefan fragt schon seit 28 Stunden, ob denn heute noch was zum Thema Amateurfunksatelliten kommt.
Haben wir hier auf der großen Liste stehen, die Oscars, ja?
Also der erste Oscar, der ist am 12.12.1961 gelauncht worden und hat eine Lebensdauer von 21 Tagen gehabt.
Was macht der?
Der war bloß eine Barke.
Ich meine, was macht Piep. Ein Amateur Funksatellit?
Also der erste hat einfach nur Piep gemacht.
Der erste Transponder, den wir da irgendwie was anfangen konnten, das war der erste, das war Oscar 3, der wurde am 9.3.1965 gelauncht und hatte irgendwie 18 Tage Lebensdauer. Ich kann mich irgendwie noch erinnern, in meiner Kindheit, irgendwie, ich war 13, es war 1976. Da habe ich irgendwie Oscar 8 mal gehört, irgendwie, wie der seine Telemetriedaten da runterfunkt, und dann konnte man irgendwie einen HP-Taschenrechner irgendwie ausrechnen, dass irgendwie seine Solarzellen irgendwie jetzt gerade 12,8 Volt liefern, und es war irgendwie total faszinierend.
Ich glaube, wir haben jetzt Mike losgetreten. Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt Amateur vom Satelliten, mein Stichwort.
Ja, inzwischen sind wir, glaube ich, irgendwie bei Oscar 13. Ich habe da irgendwie gerade die 30 im Film. Die Russen haben auch irgendwie Radio Sputnik, und dann gibt's irgendwie Japaner und Mexiko ist da irgendwie auch aktiv.
Wer schickt die denn hoch?
Na, das sind ja, also das ist einfach so gewesen. Bei der NASA sind irgendwie 99,5% der Leute, die da angestellt sind, Amateurfunker. Und dann gibt es ja immer irgendwie diese Driftklassen noch, wo die irgendwie ihre Rakete da ausgleichen müssen, dass die da nicht so nach rechts oder links kippt. Und da ist halt immer irgendwie ein paar Kilo Platz. Und dann haben sich die gedacht, naja, könnten wir doch irgendwie so einen kleinen schnuckeligen Satelliten mit reinpacken, und auch wenn der irgendwie bloß Piep macht, oder man kann damit spielen.
Tja, Amateurfunker sind halt schon ziemlich verspielte Jungs, glaube ich. Also diese Driftlastgeschichten sind halt so die klassischen Startplätze halt für alle Leute, die eigentlich kein Geld haben, um Satelliten hochzuschießen. Das ist halt so, dass die kommerziellen Satelliten, wenn die gebaut sind, dann sind die halt nie irgendwie genau austariert, sondern die haben halt auf der einen Seite die Batterie, auf der anderen Seite die Antenne und kippen halt immer so ein bisschen nach links oder rechts auf dem Starttisch. Und dann wird halt auf die andere Seite noch ein bisschen Gewicht reingepackt, um das halt auszugleichen. Damit man halt da nicht irgendwie Sandsäcke oder Bleiklötze hochschießen muss, werden halt praktisch mittlerweile bei nahezu allen Raketenunternehmen werden halt diese Startplätze tatsächlich an Amateurfunker, Forscher, Unis und so weiter und so fort vergeben, die dann da halt ihre kleinen Satelliten hochschießen.
Mhm. Stichwort Ablenktechnologien fällt hier noch.
Naja, haben wir eigentlich noch unseren kalifornischen Berater?
Ja, der ist noch da, wenn er nicht eingeschlafen ist. Björn?
Ja, ich bin noch da.
Ja, siehst du, ist noch da.
Super. Wir haben dich ein bisschen...
Wir haben ihn angerufen. Warum soll er auflegen?
Ja, Ablenktechnologie. Soll ich dazu was sagen?
Ja, klar.
Ja, zum Beispiel, das wird natürlich sehr technisch. Insofern will ich versuchen, das noch einigermaßen kurz zu halten.
Also Björn ist auch Amateurfunke.
Nein, ja, nicht ganz so schlimm. Zumal bei Teledesic läuft es so, dass die also Kanalbündelung und Kanalteilung auch über Multifrequenz, Time Division, Multiple Access, also MFTDMA, also ganz verspielte Geschichte. Für den Uplink und für den Downlink nehmen sie asynchrones Time Division Multiplexing, also TDMA für den Downlink. Jetzt hat das natürlich keiner verstanden, der nicht weiß, worum es geht.
Doch. Aber
na, Time Division kann man ja mal kurz erläutern, ist, dass man einfach den Frequenzstrahl, den man aussendet, in einzelne Zeitscheibchen verteilt und mehrere Nutzer sich jeweils einen Slot daraus herausnehmen, mal ganz einfach formuliert.
Ja, genau. Und für den Uplink machen sie halt außerdem diese Timeslots noch über mehrere Frequenzen verteilt. Und das ist jetzt bis jetzt halt sehr unüblich. Also TDMA ist halt eine Technik, die auch zumal bei GSM verwendet wird. Und das dann noch über mehrere Frequenzen verteilt, das ist, es ist nicht wirklich Spread Spectrum, aber es ist schon hinreichend komplex, dass es schon eine sehr gute Frequenzausnutzung gestattet.
Mhm. Die Jungs haben irgendwie mittlerweile richtige Probleme mit ihren Satelliten. Ich habe neulich gehört, dass die auf den Uplinks von so normalen Fernsehsatelliten so an den Rändern von den Transpondern mittlerweile irgendwelche Hacker haben, die da irgendwie richtigen Spaß haben und halt so Datenübertragung mit ein paar Bits die Sekunde machen. Die nutzen sozusagen den ganz schmalen Raum am Rand eines Fernsehtransponders aus und machen da halt irgendwie normale Datenübertragung drüber. Und in der Telesatellit ist so das Zentralorgan aller Satellitenfreunde. Da war ein hübscher Artikel darüber, wie man amerikanische Militärsatelliten dazu benutzen kann, um halt irgendwie ein Radiosignal in alle Welt zu schicken, weil die halt die Transponder ständig offen haben.
Ja, soviel zum Thema dafür. Es sind noch ein paar Stichworte gefallen, nämlich erstmal vielleicht ein paar Sätze zum Thema Internet über Satellit. Wird wahrscheinlich aufs selbe rauslaufen wie telefonieren, ne?
Ja, Problem ist irgendwie immer, ich weiß nicht genau, wie das bei Iridium sein wird und den anderen Netzen mit der Latency. Weißt du das, Björn?
Ja,
Iridium, also was für eine Verzögerung?
Das Problem bei diesen Satelliten ist natürlich generell, je höher der Orbit, desto länger die Verzögerung, ganz logisch, ja. Deswegen auch das für Geos und auch eigentlich MEOs wie ICO ist das eigentlich alles nicht interessant. Und auch Iridium ist nicht primär für Daten gedacht, es ist mehr so ein nettes Beipackzettelchen. Also gerade Latenzzeiten sind wirklich schlecht. Also für interaktive Applikationen ist das nicht der Hit. Da hat man zwar den Durchsatz von seinen 2,4 Kilobit pro Sekunde, aber bis der Durchsatz halt erstmal hin und zurück findet, das dauert eine Zeit.
Das ist wie groß hat man schon im normalen Mobilfunk, dass das einfach irgendwie viel zu lange dauert.
Ja, Pünktchen. Genau.
Wie groß wird das sein?
Dagegen hat halt das ganze Netz auch schon so konzipiert, zumindest um die Latenzzeiten extra niedrig zu halten. Deswegen auch dieser sehr raffinierte Routing-Algorithmus, der also ständig sieht, was ist denn der Signalpfad mit dem kürzesten Delay. Aber man kann sich natürlich nichts vormachen, das Signal muss, also die Physik bleibt trotzdem die gleiche, das Signal muss erstmal hoch und wieder runter. Die fliegen allerdings relativ niedrig, ich habe jetzt 1400 Kilometer, glaube ich. Das ist für Satelliten relativ wenig. Und es wird also um jeden Preis versucht, da die Latenz niedrig zu halten, aber da ist sie natürlich trotzdem noch. Aber
eigentlich könnte man noch die Latency gut unten halten, indem man einfach die Server hochschießt, oder?
Nach dem Motto, den
Webserver ins All.
Direkt oben
da. Halbe Zeit gespart.
Genau, ich meine, wenn man da einen Proxy auf dem Satelliten hat, irgendwie, dann kriegt man das doch ganz gut in den Griff.
Wir müssen noch eine neue Top-Level-Domain einführen. Punkt-Satz.
Da lachen wir jetzt drüber.
Ja, die werden wir haben.
Wird kommen.
Zweifelsohne. Ich meine, so ein Server in der Umlaufbahn hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass er irgendwie keinen nationalen Gesetzen unterliegt.
Ja, das ist übrigens auch das, was eben mal kurz zur Sprache kam, wegen Abhören. Mhm. Das Thema ist nämlich noch ein bisschen komplizierter. Letztendlich läuft es nämlich auch darauf hinaus, dass, sag ich mal, die bestimmte nationale Sicherheitsorgane bestimmter Länder, um es mal vorsichtig auszudrücken, da durchaus einen Vorteil der Informationsbeschaffung haben gegenüber anderen. Und es ist zwar nicht davon auszugehen, dass die amerikanischen Betreiber jetzt, sage ich mal, ich weiß nicht, dem iranischen Geheimdienst da gerne Tür und Tor in ihre Datenbanken öffnen. Umgekehrt ist natürlich auch Industriespionage und so weiter und so fort, wird natürlich alles nicht richtig laut gesagt, aber eröffnen sich schon interessante Möglichkeiten, insbesondere für die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht wahr?
Also ich denke mal schon, dass die gerade bei ihren Providern sehr wohl dafür gesorgt haben, dass da die direkten Aufschalteinrichtungen für NSA drin sind, ne?
Ja, eben, aber halt auch nur für die, ne?
Und dann müssen irgendwie die deutschen Behörden da anklopfen bei der NSA um eine Mithörgenehmigung beten.
Ja, umgekehrt hat die NSA halt auch die Möglichkeit, Gespräche abzuhören, wo sie bis jetzt in der Regel eher nicht die Möglichkeit gehabt hätten.
Wie sieht denn das eigentlich aus? Haben die da eigentlich Selective Availability eingeplant in diese Satellitennetze, also dass sie über Burma oder so abschalten können oder bei China?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Problem. Also zum Beispiel ist es auch, also eigentlich mehr ein Gedankenproblem. Zum Beispiel ist es auch ja nach wie vor so, und daran haben auch die Regulierungsvorschriften nichts geändert, dass also nach wie vor die jeweiligen Länder alles, was irgendwie sendet, lizenzieren müssen.
Mhm.
Also im Grunde genommen kann auch jeder Staat natürlich dir verbieten, ein Iridium oder sonst was Terminal innerhalb seiner Landesgrenzen zu benutzen.
Ja, das ist Enforcement ein bisschen schwierig heute.
Das ist aber praktisch vollkommen undurchsetzbar.
Mhm.
Insofern versuchen sie aber gleichzeitig, um da einige Staaten, die das Banner dann nicht so hoch halten mit Telekommunikationsfreiheit und ja klar, gibt jedem Access, sagen sie uns mal, ja, wir könnten da unter Umständen, wenn uns jemand bittet, in Staat Nummer X, dann gucken wir halt uns die Position an, wurde ja schon erwähnt, die können so ungefähr wissen, die wissen, also nicht nur ungefähr, sondern wissen relativ genau, wo das Terminal ist, und dann sagen, ja gut, in dem Staat geht das dann halt nicht. Aber das ist eigentlich bis jetzt eher so ein Argument, um zu sagen, naja, wir gehen schnell auf eure Bedenken ein und jetzt lasst uns mal machen. Und das wird, ich glaube, ich würde nicht davon ausgehen, dass wir dann später auch wirklich sich da ganz erheblich drum kümmern, wenn sie da Geld mit verdienen können.
Naja, gut, ich meine, das Problem ist halt, dass schon heute tatsächlich diese technologischen Geschichten irgendwie so in Staaten wie China oder so irgendwie schon doch ziemlich aufmerksam betrachtet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chinesen das halt durchgehen lassen würden, dass da jeder Dissident irgendwie mit einem Telefon rumrennt, mit dem er jederzeit CNN ein Interview geben kann.
Ja, ich meine, ideologisch sicherlich nicht. Die Frage ist nur, wie willst du es technologisch verhindern? Das ist schon wesentlich komplizierter, insbesondere dann, wenn du nicht das... Also du könntest natürlich Peilung machen, aber...
Oder Gen.
Ja, aber das ist schon relativ aufwendig, vor allem, weil die Terminals ja keine so große Sendeleistung haben.
Wie viel haben die eigentlich? Mit wie viel Watt gehen die da hoch?
Alles, was ich sagen kann, ist, es variiert. Und das ist aber jedenfalls im einstelligen Wattbereich.
Mhm. Ich bin ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der gerade gegamed hat. Tim hat auch gegamed, ich hab's gesehen. Sag mal, kann ich mal kurz unterbrechen? Es kam gerade im Chat nämlich noch das Stichwort, kann man Satelliten hacken?
Ja, haben wir gerade schon ein bisschen erzählt. Also,
da habe ich wieder nicht aufgepasst, glaube ich.
Also es gibt schon Leute, die halt Satelliten DXing machen, das haben wir vorhin schon gehört, also DXen bedeutet halt Empfang, die also versuchen, entfernte Satelliten zu kriegen oder die zum Beispiel auch die Uplinks von Fernsehstationen mithören.
So Überspielkanäle und so.
Genau, also die Fernsehstationen haben immer diese großen Satellitenautos irgendwo stehen, wenn es gerade mal wieder irgendwo brennt und schicken halt das Signal erstmal hoch zur Fernsehstation, da wird es dann geschnitten und von da aus gesendet und diesen vom Satelliten runter zur Fernsehstation kann man mit entsprechendem Equipment auch abhören oder beziehungsweise absehen, wie auch immer. Da gibt es Leute, die verbringen ihre Zeit damit, tatsächlich irgendwie durch die Satelliten und durch die Kanäle zu surfen und zu gucken, was dann da gerade so runterkommt. Irgendwie, was weiß ich, Clinton ungeschnitten bei der Drogenaufnahme und so weiter und so fort.
Hatten wir zum Beispiel in unserem letzten Club Discordia gesehen, da hatten wir so einen vom amerikanischen DXer Band bekommen und das war wirklich ganz lustig, was da so abging mit Larry King und Ronald Reagan, was die sich
also, da... Um es kurz zu erläutern, sie haben sich halt einfach an alle möglichen Fernsehsignale ausstrahlende Satelliten rangehängt und einfach erstmal alles aufgenommen, irgendwie 500 Stunden Material und haben sich dann die Kante gegeben, das alles durchgeguckt und ein bisschen zusammengeschnitten. Und interessant ist immer, also wenn eine Live-Sendung abgeht, dann bieten eben mehrere Satelliten, sogenannte Feeds, bieten halt ein Signal an, was dann eben erst ausgewählt wird in der Redaktion, je nachdem, jetzt soll das Interview rein, jetzt schalten wir den zu. Aber natürlich senden die natürlich vorher schon die ganze Zeit und man kann das einfach mithören, weil es in der Regel nicht verschlüsselt ist. Mhm. Und so sieht man also Larry King, also dieser CNN-Moderator, zusammen mit Clinton, wie sie eben noch ein paar Sekunden, bevor sie draufgeschaltet werden, sich privat unterhalten und ja, und falls sie gewählt werden und
der Chef... Mein Boss, der unterstützt sie.
Und ja, und sie wissen schon, und nicht, und mit George Bush hat er sich dann über die neuesten Psychopharmaka unterhalten, die man so nehmen kann.
Er hätte da einen guten Apotheker bei dir.
Ja, my friend is in the drug business. Und also super lustig.
Wo kriegt man so ein Material?
Naja, wir haben solche Videos, sammeln wir natürlich auch in unserem Archiv.
Und die werden dann auch ab und zu an solchen Donnerstagen in unserem Club Discordia zeigen.
Genau, das ist so das Ziel, das wir da machen. Das ist das Forum.
MPEG, QuickTime.
Ja, sobald das Internet und die Modems das alles hergeben, denke ich, werden wir auch noch mehr Videomaterial im Netz haben. Aber derzeit ist es natürlich ein bisschen witzlos, weil damit macht man sich einfach nur alles platt.
Ja, ansonsten die, was ich schon erwähnt hatte, die aktiven Hacker, die halt sozusagen die Bandbreite auf Satelliten illegal mitbenutzen, so im kleinen Rahmen, gibt es halt auch. Also zum Beispiel gibt es halt amerikanische Militärsatelliten, die Fleetcom-Satelliten, die halt irgendwie ziemlich weit offen sind, also die ständig die Transponder aufgeschaltet haben. Es wurde halt zufällig entdeckt, weil irgendjemand auf so einem Satelliten irgendwie plötzlich Radio Innsbruck hörte und sich dann irgendwie so ein bisschen darüber wunderte, hey, Radio Innsbruck auf einem amerikanischen Militärsatelliten, da stimmt irgendwas nicht. Und dann haben sie halt ein bisschen geforscht und haben festgestellt, dass die dritte Oberwelle von Radio Innsbruck genau die Eingangsfrequenz von diesem Satelliten getroffen hat, der dann sozusagen Radio Innsbruck halt nicht so besonders in guter Qualität, aber auch verständlich irgendwie über halb Südostasien irgendwie ausgestrahlt hat. Und und ansonsten finden sich halt auch irgendwie diverse Anwendungsmöglichkeiten für aktives Satellitenhacking halt auf den gängigen Fernsehsatelliten.
Es gibt noch zwei Fragen. Eine davon klingt erstmal ein bisschen blöde, finde ich aber überhaupt nicht so uninteressant. Wie groß ist denn so ein Satellit?
So groß wie eine Telefonzelle sind so die gängigen Angaben, die man so findet von irgendwelchen Satellitenherstellern, also so zwischen Telefonzelle und VW-Bus sind so die...
So Astra ist irgendwie 3x3x3 Meter.
Das genau. Und dann gibt es eine andere Frage, wie es mit der Kombination deckt und satt aussieht. Also DECT ist das System,
deckt ist eigentlich tot, glaube ich. Also das ist irgendwie, also wenn man sich irgendwie anguckt, was die Japaner, also die Japaner haben ja PCS, das ist ja die japanische Deckkonkurrenz und die haben da mittlerweile schon so 32 Kilobit Daten. Ja. PHS, Entschuldigung, ja. Genau, die haben da schon 32 Kilobit Daten irgendwie zu den Telefonen und das funktioniert alle prima.
Und die haben jetzt vor kurzem irgendwie so ein Videofon vorgestellt, irgendwie für $300, das muss man sich
und
mal
irgendwie,
vorstellen.
Und irgendwie bei DECT irgendwie kann man heutzutage noch keine funktionsfähigen Telefone kaufen, sondern die krüppeln alle vor sich hin und haben schlechte Software drin. Also die deutsche Industrie bzw. die europäische Industrie hat sich da mit DECT ein richtiges Ei gelegt. Also ich glaube nicht, dass es so
DECT Telefone ist das System, was benutzt wird für eure kabellosen Telefone?
Schnurlos, ja.
Schnurlos, genau, ja.
Und was also, wie heißt das japanische System?
PHS, Personal Handy Phone System.
Personal Handy Phone System, das ist eigentlich mal eine anständige Abkürzung. Und warum gibt es das noch nicht hier?
Weil es A, die Frequenzen, mit Frequenzen B nicht richtig hinhaut und B, es ist die Vermarktungsstrategie in A ist ziemlich unklar. Also bis jetzt läuft es eigentlich nur richtig in Japan. Und hier hat natürlich die GSM-Industrie, sage ich mal, Interesse daran, dass das GSM erstmal bestehen bleibt, denn PHS ist schon ein bisschen mehr als nur DECT, also als ein rein lokal begrenztes Gerät. Es kann halt auch sich richtig schön von Zelle 1 und Zelle 2 umbuchen und so weiter, so schnell, dass nicht allzu schnell geschieht. Ist also eigentlich fast eher eine Alternative zu einem Mobilfunk oder zumindest universeller als ein reines lokales Netz.
Und davon wird in einer unserer nächsten Sendungen über Mobilfunk. Genau, das
kommt nämlich auch demnächst und dazu passt auch der Kommentar hier im Chat, der durchaus stimmt. Warum heißt das Handy? Weil Handy ist doch tatsächlich dann auch nur die Deutschen. Die Amis sagen Cellular und die Japaner sagen auch Handy?
Mittlerweile anscheinend schon, ja.
Tatsächlich.
Vielleicht heißt es auch in Wirklichkeit irgendwie, ist es irgendeine Abkürzung für ein ganz obskures japanisches Wort, aber das
für
ist...
Für Hanyang!
Es gibt ja immer noch etwa, aber jedenfalls ist genau wie auch GSM ja von Group Spezial Mobil plötzlich zu Global System for Mobile Communication mutierte.
Es gibt ja dann auch immer noch diesen bösen Schwabenwitz irgendwie, der eine, der ein Telefon bestellt und auspackt und sagt, jetzt Handy da, das Kabel vergessen.
Aber was nochmal die Mehrbandgeräte angeht, also das ist schon eine ernste Sache und mit DECT ist es zwar so, dass diese Geräte bis jetzt eher noch alle so in den Labors von Nokia und Co. rumhängen. Aber gerade GSM und Satelliten, das ist schon eine Riesensache. Also ein ICO hat also schon fleißig Roaming Agreements mit allen schön unterzeichnet. Also das letzte war gerade hier mit der Schweizer PTT.
Wer ist ICO?
ICO ist einer von diesen kleinen Satellitenbetreibern, 10 Satelliten, 2,6 Milliarden Kosten, Sprache mit 4,8 Kilobit pro Sekunde, Daten 2,4. Soll im Jahre 2000 funktionieren und die fangen jetzt Ende dieses Jahres an, ihre Dinge hochzuschießen. Da steckt also Inmarsat und U-Space hinter.
Sag mal, gibt es eigentlich eine Datenbank über diese ganzen Roaming Agreements? Ich meine, die müssen doch mittlerweile richtige Probleme bekommen.
Datenbanken gibt es, die sind sehr groß und das ist aber auch wieder kompliziert, weil das halt einige Roam halt mit einigen, aber mit anderen auch wieder nicht und das ist auch wieder immer bilateral. Das ist von Fall zu Fall anders. Apropos Datenbank, sollte man vielleicht nochmal anmerken, dass wir im Anschluss an die Sendung ja auch den Chaos Radio Ticker wieder rumschicken würden mit vielen, vielen Links. Da gibt es unter anderem auch die MSL Spacecraft Library. Früher hieß das mal Mike Spacecraft Library, weil sich da irgendjemand bei der NASA halt einen Spaß draus gemacht hat. Mittlerweile haben sie es umbenannt irgendwie Mobile Satellites Library, weil es jetzt offiziell ist.
Mobile Satellite Telecommunications Library steht hier.
Ja, wie auch immer. Und das wird jedenfalls noch rumgeschickt und da kann man sich, glaube ich, ganz gut nochmal umtun und auch diejenigen, die mehr Daten interessiert sind, sich da sicherlich noch einiges rausziehen.
Gleich gibt es wieder einen Fritz-Kurz-Info. Du bleibst noch dran, ja?
Ja.
Und ansonsten für die Roaming-Geschichten, hier schreibt jemand www.gsmworld.com wäre eine Adresse dafür. Und nach dem Fritz-Kurz-Info kann man vielleicht noch auf die Frage eingehen, wisst ihr irgendwas über World Space?
Noch ein
Radiosystem für dünn besiedelte Gebiete über Satellit ohne Schüssel.
Afrika, Asien.
Und dann gab es noch die Frage, Fragen nicht mehr.
Aber wir haben noch, glaube ich, ein bisschen Musik auf dem Weg.
Wir haben noch Musik und vor allen Dingen würde ich dann gerne auch noch ein paar Hörer nehmen. Das alles nach dem Fritz-Kurz-Info. Ihr hört Chaos Radio zum Thema Satelliten.
Everything will appear to man as it is.
Gleich gibt's mehr vom Chaos Radio, aber erstmal das hier.
Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra Digital Radio Transponder 30.
0:31 Uhr.
Info.
Waffenkontrollen. UN-Generalsekretär Annan bereitet die Inspektionen in 8 irakischen Präsidentenpalästen vor. Die US-Regierung dringt darauf, das neue Abkommen mit Irak so bald wie möglich auf die Probe zu stellen. Revolte. In einem Gefängnis der albanischen Hauptstadt Tirana haben Gefangene einen Aufstand angezettelt. Dies verlautete am Abend aus dem Innenministerium. Die Insassen hätten sich aus ihren Zellen befreit und in einem Saal des Gefängnisses versammelt. Kandidatenkür. Die SPD will einen Tag nach der Wahl in Niedersachsen über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden. Parteichef Lafontaine hat den Vorstand für kommenden Montag zu einer Sondersitzung einberufen. Ablehnung. Das Landesparlament in Brandenburg ist gegen eine nachträgliche Änderung der Bodenreform von 1945. Den Alteigentümern dürfe der Rückkauf enteigneter Flächen nicht erleichtert werden, sonst seien die ostdeutsche Landwirtschaft und tausende Arbeitsplätze bedroht. Anstieg. Rechtsradikale begehen immer mehr Gewalttaten. Nach Erhebungen des Bundesverfassungsschutzes stieg die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr um mindestens 10%. Prozess. 3 Monate nach dem Überfall auf einen 28-jährigen Ghanaer in Potsdam hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wegen schwerer Körperverletzung müssen sich 5 Jugendliche vor Gericht verantworten.
Sport.
Basketball. Das EM-Qualifikationsspiel der Männer in Stuttgart hat am Abend die deutsche Nationalmannschaft gegen Griechenland mit 74:71 gewonnen.
Wetter.
Heute Nacht bewölkt, aber trocken um 5 Grad. Die Temperaturen dabei. Morgen lockert die Bewölkung auf. Temperaturen bis 10 Grad.
Verkehr.
Da habe ich keine Meldung und wünsche weiterhin gute Fahrt für euch.
Tatsächlich? Oder ja, sagst du das jetzt nur so?
Wo ist denn der Zettelverdacht?
Das könnte eigentlich mit dem Fritz Kurzinfo.
Fritz wird fünf und präsentiert
ja.
Die Tournee. Die Tournee der 5 Jahre Fritz Radioshow. Mit Mike Lehmann, Susanne, Tommy Wosch, Kuttner, Kumanschenbern, der alten Frau, Ursel, The Glorious Fritz File featuring Breakin' Phil und der Ein-Mann-Showband namens Hobo Space und ganz speziellen Special Guests. Sonntag, 1. März im Potsdamer Lindenpark. Freitag, 6. März in der Cottbuser Stadthalle. Samstag, 7. März in der Frankfurter Messehalle 2. Sonntag, 8. März im Kulturhaus Pritzwalk. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und beim Fritz-Mützen-Telefon 0331 für Potsdam 70 97 120. Und am 28. Februar gibt's die große Innengeburtstag-Reinfeierung in der Columbia-Halle in Berlin. Wie immer gilt, wer nicht kommt, kann gleich zu Hause bleiben.
Wenn gefeiert wird.
Bei Fritz.
Bist du so schön wie deine Worte, meine Teure? Auf dem Schirm scheint sie vor Leidenschaft zu glühen. Vielleicht mache ich mir ein völlig falsches Bild von dir im Netz. Ist ja jeder anonym. Drum schick mir dein Gift. Schick mir dein Gift, schick mir dein Gift, schick mir dein Gift, schick mir deine Seele, schick mir deine Seele, aber bitte nicht mehr als 120 Karten. Du schickst mir E-Mail mit verlockenden Signalen und in Wirk bist du ein brodelnder Vulkan. Ich will ein Gift von dir, auch wenn es grob gepixelt ist. Den Bau der Infobahn. Schick mir dein GIF. Schick mir dein GIF. Schick mir dein GIF. Schick mir dein GIF. Schick mir deine Seele. Schick mir deine Seele. Aber bitte nicht mehr als 120k.
Das können wir natürlich auch gerne machen, aber nicht mehr als 120k. Da fragen jetzt natürlich alle im Chat, wer war das, wer ist das? Und das ärgert mich persönlich ein bisschen. Das ist aber reiner Neid. Denn da muss ich euch auf eine Homepage von einem großen Multimedia-Institut verweisen. www.lava.de. Sind unter anderem Leute von Pixelpark bei. Und Aaron König selbst, einer der Chefs, singt auf diesem Lied. Schick mir deinen GIF. Das gibt's auch auf Englisch. Das heißt dann wahrscheinlich Send Me Your GIF, würde ich mal schätzen, genau. Um das mal locker zu übersetzen. Ist aber eine nette Idee. Schade, dass es so nach Schlager klingt.
Schlager ist ja derzeit groß im Kommen.
Ja, schon seit 10 Jahren.
Chaos Radio möchte 20. da gerne noch eine Empfehlung abgeben.
Wir machen mal einen schönen Chaos Radio Internet-Song und der wird anständig klingen. Nicht so wie so eine.
Machen wir den?
Ja, wir machen das. Nicht so wie so eine hier. Na.
Wir werden Johnny dran erinnern. 3 Millionen Hörer am
Kaffeepausen-Band. Da werden Gitarren drin vorkommen und Elektronik. Ja.
Gibt da ja morgen ein interessantes Ereignis irgendwie. Da steht jemand sozusagen zur Wahl des Hacker des Monats oder vielleicht sogar Hacker des Jahres.
Des Monats.
Weil er eine Institution.
Social Hacker.
Sozusagen. Ein Social Hacker, weil er eine äußerst spießige Institution Deutschlands oder Europas hacken wird. Wie wir hoffen. Mal gucken, wie es ausgeht. Dieser Oberschnulzenmeister Gildo Horn steht morgen im TED zum Telefonwahl als Kandidat für den deutschen Beitrag für den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Ihr kennt das sicherlich im Fernsehen. Und wir würden euch empfehlen, dort eure Stimme entsprechend abzugeben.
L'Allemagne 12 points. Ja, Gildo Horn versucht irgendwie den Grand Prix d'Eurovision.
Wie heißt seine Band vollständig?
Guido Horn und die orthopädischen Stützstrümpfe.
Genau,
das war orthopädischen das Strümpfe sind es, glaube ich.
Ach so.
Mhm. Naja. Alle Links zur der Grand Prix Homepage findet ihr auf chaosradio.ccc.de.
Oh, hier fragt jemand, über welchen Satellit der Fritz-Mini, der Satelliten-Mini funktioniert. Keine Ahnung. So ist wie wir
Eutelsat.
Eutel. Ist ein Eutelsat. Ist doch klar. Echt, was eine Frage. Eutelsat natürlich, was sonst?
Es gibt übrigens in Berlin gerade im Museum für
Verkehr und Technik, da genau. Gibt es eine Ausstellung über die Geschichte, die war als in Nürnberg, ja, habe ich die glaube ich mal gesehen und ja, das ist ganz lustig.
Vielleicht sollten wir einfach eine
über die Geschichte, sollten wir sagen, von Satelliten?
Von Satelliten, ja, und da kann man sich so einen Satelliten auch mal angucken, da haben sie so ein Demo-Modell irgendwie, mit dem sie irgendwie mal alles durchprobiert haben, also so ein Zwillingsbruder von einem Satelliten, dass man sich das mal irgendwie angucken kann.
Wie heißt das Museum noch?
Museum für Kerntechnik, das ist da.
Moment, das ist im Post- und, das Museum für Post- und Telekommunikation, das ist nicht im Verkehr und Technik.
Oh ja, stimmt.
Genau, das ist ein Museum für Post- und Telekommunikation, das ist noch bis, ich glaube, bis 12. oder 13. März geht die noch und ich glaube, die ist empfehlenswert, die sollten wir uns eigentlich auch angucken. Hätten wir eigentlich vor der Sendung machen sollen.
Ja, hätten wir tun sollen, das ist, nachher weiß man immer alles besser.
Genau. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt zum Schluss noch ein bisschen die Telefone auf.
Genau, wir haben nur noch Hörer bestimmt.
Ein paar abschließende Fragen zu haben. Das habe ich mir gedacht, dass der Kollege aufgelegt hat, den habe ich irgendwie seit einer Stunde jetzt langsam auf der Leitung liegen.
Der Ärmste.
Hallo, wer ist denn da?
Hi.
Hi, wer bist denn du?
Jörn, ja.
Jörn, hi.
Eine Ergänzung, und zwar habt ihr vorhin über Internet über Satellit gesprochen. Und da gibt es auch eine Sache für Europa, und zwar, Moment, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, European Satellite Multimedia Services. Und interessant daran ist, dass Intel da seine Finger mit im Spiel hat, und zwar zusammen mit Astra.
Und was passiert da?
Die wollen, glaube ich, soweit ich das weiß, so einen Business-Internet-Anschluss für Firmen hauptsächlich bereitstellen. Das ist auf der CeBIT letztes Jahr vorgestellt worden, und ich habe da leider nichts mehr von gehört.
Mhm. Hast du da eine URL?
Nee, leider nicht.
Okay.
Also es gab einige von diesen Satelliten-Provider-Plänen, die halt Internet über Satellit realisieren wollten, die aber, denke ich mal, im Laufe dieses Jahres irgendwie durch terrestrische Billig-Anbindungen auf Kabelbasis, denke ich mal, doch irgendwie weitgehend geschlagen werden. Also wir können durchaus dieses Jahr damit rechnen, dass irgendwie so ADSL-Technologien, wo man dann doch ein paar Megabit aus der Telefonsteckdose rausbekommt, verfügbar sein werden in Europa bzw. in Deutschland, und die dürften dann doch erheblich preisgünstiger sein als diese Satelliten-Services.
Ja, aber in der Pampa?
Ja, eben.
Es geht ja um die Pampa.
Ja, okay.
Da hast du nicht ASDL 6 Kilometer da.
Ja gut, mobil sind diese Geschichten ja auch nicht, sondern die beruhen ja schon auf einer festen Schüssel. Die haben meistens so einen Meter 50 Schüssel. Da gab es irgendwie diverse Projekte irgendwie von Olivetti und von
Adap. In dem Fall war es so, dass es ein kombiniertes Projekt war. Das heißt, dass du sozusagen die großen Strecken via Satellit überbrücken konntest und dann aber zum Beispiel den Uplink später von dir aus wieder über den Boden.
Übers Kabel gemacht.
Genau. Hast du irgendwie down wird es irgendwie 34 Megabit und irgendwie das andere magst du durchs
Telefon. Ja, nur dass du halt die 34 Megabit nicht für dich alleine hast. Deswegen ist es nämlich nicht in Rechnung.
Ja, und einer von euch hatte vorhin auch noch gesagt, dass es wohl noch nicht so weit wäre, Webseiten auch im Auto abrufen zu können. Also zumindest weiß ich, dass Citroën sowas baut und Mercedes baut sowas auch, und zwar den sogenannten Cyber-Mercedes, wo also mehrere Bildschirme dann auf den...
Aber nur auf den Rücksitzen.
Ja, und das ist insofern, fand ich es ganz witzig, weil ich in der Meldung gelesen habe, dass Mercedes da den Fahrer von seiner kommunikativen Isolation befreien wollte. Das stand jedenfalls im Presseinfo drin, und darüber konnte ich mich ganz gut amüsieren.
Super, das Einzige, was ich an der Fahrt von Berlin nach Potsdam nett finde, ist, dass ich irgendwie mal eine halbe Stunde so für mich bin.
Wie, ruft sich da keiner an?
Nee.
Zumindest nimmst du nicht ab.
Doch, leider ja.
Dann ist immer nur das Freizeichen dran.
Naja, ansonsten gibt es ja für den Fahrer demnächst dann auch das Heads-Up-Display, wo er dann einfach beim Blick auf die Autobahn noch irgendwie die Webseiten in die Windschutzscheibe eingespiegelt
wird. Wollte ich gerade fragen, was eigentlich daraus geworden ist.
Ja, hieß es ja mal, dass sowas
gibt es.
Nicht so sehr ablenkt, wobei ich mir vorstelle, man spielt irgendein Autorennspiel dann da drauf, das wäre schon eine interessante Kombination.
Naja, also ich glaube mal irgendwie nach irgendwie Geschwindigkeit und Uhrzeit ist so irgendwie das, was die meisten Leute sicherlich da haben wollen, Fadenkreuz eingeblendet in die Windschutzscheibe.
Wahrscheinlich, ja. Und, ein steuerbares
dafür,
aber.
Dafür ist auch sehr interessant, diese sogenannten Wearables, wo du dann also zum Beispiel dir dann das Bild direkt auf die Netzhaut spiegeln lassen kannst. Das Autofahren.
Ja, die aktuelle CT.
Genau, richtig, habe ich auch gelesen. Das ist sehr spannend.
Ja, solche Dinge werden natürlich mit irgendwie satellitenbasierten Datenservices erst richtig interessant, wenn man tatsächlich in der Pampa sitzen kann und irgendwie nichts weiter bei sich haben muss und trotzdem klicken kann. Das wäre nicht schlecht.
Und trotzdem klicken. Klicken in der Wüste.
Genau.
Am besten noch mit der Pupillen... der Pupillenposition, genau. Dass man sich das einfach nur noch anschaut und anblinzelt und nicht mehr klicken muss.
Ja, war's das erstmal?
Das war's von mir.
Okay, bis dann. Danke dir, ciao. Übrigens wollte ich mal sagen, dass diese Sendung immer höchst aktuell ist, und ihr solltet sie regelmäßig hören, jeden letzten Mittwoch im Monat, beziehungsweise jetzt nächsten Monat im März findet sie dann ein bisschen verschoben statt, nämlich am 1. April, was uns natürlich total freut, denn am letzten Mittwoch im März sind die CCC-Jungs noch bei der CeBIT. Und die Aktualität dieser Sendung ist mir neulich aufgefallen. In der letzten Wired-Ausgabe nämlich gab es einen großen Artikel, der eigentlich nur, haben die natürlich nicht von uns abgeguckt, ist schon klar, aber der eigentlich eine Sendung reflektiert hat, die wir hier auch mal gemacht haben, nämlich Information Warfare sozusagen. Also wir haben schon mal darüber berichtet, wie Kriege der Zukunft aussehen könnten. Und Wired hat das natürlich populistischer aufgezogen. Also die haben so gefakte Presseberichte gemacht und E-Mails und so weiter. Wie das
aussieht. Richtig schlecht.
Ich habe es nicht ganz gelesen. Irgendwann hat es mich gelangweilt. Wobei ich sagen muss, dass wenn man sowas so aufzieht, was natürlich eine Masse mehr Arbeit ist oder so, ist es natürlich durchaus nicht unspannend. Also das könnte man auch mal so verpacken.
Das war wieder mal so ein typisches Wired-Teil. Die haben halt einfach sich da so einen Typen gegriffen, der halt irgendwie solche Geschichten die ganze Zeit auf irgendwelchen Konferenzen erzählt und haben den halt mal gebeten, das halt mal irgendwie 10 Seiten zusammenzuschreiben. Also der Typ, der Inhaltslieferant von diesen
bei diesem Artikel, der springt schon seit Ewigkeiten auf diesen Information Warfare-Konferenzen rum.
Sowieso finde ich, dass Wired eine Zeitschrift wird, die immer anstrengender wird.
Hyper.
Vorletzte Ausgabe, diese Jubiläumsausgabe, hat mich wirklich fast dazu getrieben, irgendwie
sie
dahin zu schreiben und abzubestellen, weil da waren echt ein paar so dermaßen dumpfe Geschichten drin, gerade zum Thema Gentechnologie, die ich wirklich richtig haarsträubend fand.
Nee, also
ansonsten, ich finde, wenn ihr und vor allen Dingen auf Deutsch, wenn ihr was wirklich Gutes lesen wollt, was sich mit modernen Technologien auch auseinandersetzt und auch mit moderner Musik, dann
lest die Datenschleuder.
Und Debug. Großartiges Magazin.
Debug? Ja, also ich habe in den Debug auch schon mal reingeschaut. Das ist eigentlich eher so ein Techno-Szene, so mit mehr Internet als bisher Anteil. Ich habe mir das nicht komplett durchgelesen. So die Berichte jetzt über die Szene sind ganz gut. Also im letzten Mal irgendwie ein schöner Bericht über Chile und so. Also die beleuchten ganz interessante Aspekte. Allerdings ist so ihre Netzredaktion noch ein bisschen überarbeitungswürdig. Das war alles etwas unvollständig und die Tipps waren ein bisschen inakkurat. Ich meine, vielleicht legen wir dann etwas hohen Maßstab an, das mag schon sein. Nee, aber es ist ein interessanter
Trend. Ich finde es deswegen super interessant. Also die Musiksachen, außer die Interviews und so, über die sind ja auch oft bekanntere Künstler dann. Also die Plattenkritiken zum Beispiel kenne ich einfach zu wenig von oder weiß ich nicht, da müsste ich zu viel Geld ausgeben, um das dann tatsächlich anzuhören. Aber was da politisch so und von Netzkultur her und so beleuchtet wird, finde ich äußerst spannend und äußerst interessant. Und für ein Magazin, was du eigentlich umsonst in Plattenläden mitnehmen kannst und so.
Super. Ja, sie haben auch eine URL, allerdings ist es mir noch nie gelungen, diese Webseite mal hochzubringen. Irgendwie ist der Server ist. Du hast ihn erreicht.
Ja,
ich habe irgendwie dreimal probiert, war immer down.
Nee, die ist extrem langsam leider, weil sie unglaublich viele Frames hat. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie zumindest unglaublich viele Frames.
Ja, okay, aber wir können die URL mal durchsagen. Das ist, glaube ich, www.de-bug.de.
Ja, kann sein. Irgendwann waren die mal unter Buzz, aber Buzz gibt's halt schon, deswegen mussten die auch den Namen ändern und so. Jedenfalls, also ich finde dieses Magazin äußerst empfehlenswert und man muss natürlich in jeder Zeitung oder in jeder Zeitschrift nicht alles so nehmen, wie es da geschrieben wird und man kann sich ja auch dazu äußern, das ist ja das Schöne an E-Mail, dass das auch alles recht flott geht. Aber so der Großteil der Artikel gefällt mir äußerst gut.
Es gibt ja auch noch so eine deutsche Wired.
Naja.
Also vielleicht ist das nicht der richtige Name.
Die Sternzeitschrift. Konrad,
ja.
Die ich nicht so richtig scheiße finde, muss ich sagen.
Nö, ist ja auch nicht.
Schön bunt.
Für Deutschland ist das ganz
und das gut. Weniger hyper als Wired, von daher ist es ganz angenehm zu lesen.
Das ist doch auch die Geschichte um das deutsche Wired gewesen, oder? Dass die ja gerne über
eine endlose Geschichte.
Also. Junge Amerikaner schreiben, die mit einer cleveren Idee auf einmal zum Multimillionär und Manager geworden sind und das hat dann, ja, das Tape ist zu Ende. Das hat dann irgendwann der Verlag hier gesagt, dass es in Deutschland nicht funktioniert. Ja, Wired, teilweise ärgerlich inzwischen, finde ich leider auch.
Die Neuen.
Die Neuen willst du hören, jetzt hast du gerade schon was eingelegt. Guck mal.
Kontrastprogramm.
Was ist das denn jetzt? Ich habe gerade Musik laufen hier.
Ja, ich habe mal Musik von Chaos Radio 23 nochmal angespielt.
Dann hören wir Musik von Chaos Radio 23. Geht sowieso zum Ende zu, die Sendung. Björn!
Ja.
Bist noch da? Wir sagen jetzt schon mal Tschüss.
Jo.
Vielen Dank.
Eben auch schön ausgesperrt. Das ist nämlich, also kleine Anmerkung zu dem Daimler-Benz-Projekt. Es ist so, dass dieses Ding tatsächlich, die haben das hier ein paar Meter weiter südlich in Kalifornien, haben sie auch im Silicon Valley auch hier ein nettes Testzentrum für sowas. Das Ding hat einen Webserver eingebaut. Das ist kein Witz.
Aha. Ein Server?
Was surft das?
Weil keiner weiß, wozu es richtig sinnvoll ist und wird wohl auch nie so rauskommen irgendwie, aber.
Man kann den Vergaser anklicken.
Da haben wir alle Gadgets drin.
Das ist dann halt keine Homepage mehr, sondern eine Carpage.
Ja, klar.
Super. Ja, wenn wir erstmal zum Thema Autos kommen.
Das ist nicht mehr interessant, die Position ist interessant, ne? Stell dir mal vor, die persönliche Tim-Homepage und sagt jeder, dass Tim ist gerade sitzt irgendwo in Potsdam und kann insofern nur Chaos-Radio machen.
Ich sehe auch keinen Grund, warum ich meinen Webserver nicht auch noch am Gürtel tragen sollte. Da ist eigentlich noch Platz.
Na, knapp, ne, Tim?
Naja, schon ziemlich voll.
Darf halt nicht so groß sein.
Also können wir anfangen, irgendwie Platz auf unseren Gürteln zu vermieten. Naja,
Teil 2.
Bevor uns die Gesprächsthemenkarten ausgehen, vielleicht noch 2-3 Hinweise. Es gibt da auch noch so eine Software, mit der man selber sich über den aktuellen Stand aller Satelliten schön informieren kann. Ich muss zugeben, dass ich die Funktion der Software nicht genau kenne. Das heißt Satellite Toolkit, STK.
Derzeit aktuell in der Version 4.0.
Für Unix?
Ne, gibt's für Unix und die Microsoft-Plattform. Also ist eine
sozusagen die Software, die die Jungs auch in diesen Kontrollzentren immer benutzen, wenn man dann da irgendwie die Mir oder den Space Shuttle sieht, der da so auf die Erde abgebildet ist, machen die auch mit diesem Satellite Toolkit. Das Schöne ist dadurch, dass ein großer Teil dieser Software halt irgendwie mit amerikanischen Regierungsgeldern geschrieben wurde, ist halt ein Großteil der Software frei. Es gibt halt ein paar Module, die kommerziell sind. Aber das ist sozusagen die Referenzsoftware, die man benutzt, wenn man halt irgendwie alle möglichen Satellitengeschichten abbilden will. Die Daten gibt es halt vom NORAD, frisch vom Radar. Interessanterweise werden bei den NORAD-Daten halt die Spionagesatelliten ausgeblendet, die kriegt man halt nicht, die gibt es dann an anderen Stellen im Internet.
Erstaunlich. Überrascht mich jetzt
auch. Überrascht dich, ne?
Ja.
Ja. Naja. Ja, also man kann sich da schon so ein bisschen Transparenz verschaffen, wenn man Lust dazu hat.
Björn!
Ja.
Was machst du denn heute Abend noch in Berkeley?
Du, von Abend ist nicht die Rede, es ist erst 4 Uhr.
Ja, ja, deswegen frage ich, was du heute Abend noch machst.
Ja, ich sinnlos besaufen natürlich.
Ah ja, na, ist doch schön. Ist man doch froh, dass man nicht extra nach Berkeley muss, um den zu
machen. Nein, natürlich die zahlreiche Hörerpost, die heute Nacht noch ankommt, werde ich alle extra für euch bearbeiten.
Ach so, genau, dann sag doch mal, wo wir dich e-mail-technisch erreichen können.
Ja, genau, der Kontakt für CCC Berkeley wäre mal ganz interessant.
Ja, der CCC Bay Area, wie er mittlerweile heißt, also wer sich demnächst mal in der San Francisco Bay Area in Nordkalifornien umtut, E-Mail-Kontakt gibt es über br@ccc.de und ein Webserver werden wir irgendwann hoffentlich vielleicht irgendwann auch mal haben.
BA?
BR.
BR.
BR wie BR. Ja.
Nur in etwa, ja.
Habt ihr denn eigentlich mittlerweile schon einen regelmäßigen Treff? Oder
wir haben einen regelmäßigen Treff.
Dienstags?
In San Francisco.
Dienstags?
Jeden, nicht dienstags, sondern jeden Mittwoch im Monat. Und wir hoffen, dass wir demnächst auch mal eine Datenshow dazu veröffentlichen, mit samt PO-Box und allem, was man sonst noch so braucht. Mhm. Und,
wie wird die dann auf Englisch heißen, die Datenschleuder?
Datenschleuder, das wird dann in der amerikanischen...
Da stehen die ja drauf.
Das ist ein Markenname, das kennen die Leute hier auch.
Genau. Dann schicken wir mal die Termine, weil die nächste Datenschleuder ist sozusagen schon in Vorbereitung.
Ja, ich weiß, das hätte ich schon letzte Woche machen sollen und so weiter und so fort. Aber wir wollen eigentlich halt noch Webserver und Schnickschnack und bevor das irgendwie in die Presse läuft.
Habt ihr eigentlich auch schon lokale Teilnehmer?
Ja, klar.
Ja, wie viele?
Also, echte Amerikaner, du wirst nicht glauben.
Wie viele?
Berliner.
Wie viele?
Naja, 2.
Aber ehrlich, willst du, das ist auch hübsch. Björn, vielen Dank und schönen Gruß.
Ja.
Bis denn.
Gute Nacht.
Ciao.
Ciao.
Nacht. Tschüss. So, das hat den ORB jetzt ungefähr, weiß ich wie viel, 1000 Mark gekostet. Aber hey, wer weiß, wie lange wir das hier alles noch machen. Was hören wir da gerade im Hintergrund?
Wir hören das Tape von Chaos Radio 23, nochmal so ein Teil als Füller von Don Stone.
Zum Abschluss der Sendung wird es übrigens was von Zupfgeigen
handeln. Wir hatten übrigens heute keine Kurzmeldung, die sind irgendwie ein bisschen unter die Räder gekommen. Aber eine schöne Meldung haben wir noch.
Hacker für freies China, München. Die chinesische Hackergruppe Hong Kong Blondes hat sich mit der in den USA ansässigen Hackervereinigung Cult of the Dead Code zusammengetan. Gemeinsam wollte man für die Einhaltung der Menschenrechte in China einstehen, so ein Sprecher der Gruppen. Diese Woche machte das Gerücht in der amerikanischen Presse die Runde, die chinesischen Blondinen seien in einen Kommunikationssatelliten der chinesischen Armee eingedrungen. Diese Aktion habe demonstrieren sollen, dass die Gruppe ernst genommen werden muss.
Ist allerdings noch sehr unbestätigt.
Stand im Internet.
Stand im Internet. Ist wahr.
Alles ist wahr.
Ist erlaubt. Ja, also vielleicht mal so zum Ende nochmal die Einladung. Wir sind auf der CeBIT und würden euch gerne auf der CeBIT treffen. Ansonsten gibt es morgen im CCC Berlin den Club Discordia, wo jeder kommen kann. Ihr könnt auch eure Rechner mitbringen, wenn ihr eine Internetkarte habt. Und da machen wir so ein bisschen gemeinsames Treffen. Letztes Mal waren wir noch ein bisschen unterbesetzt. Gucken, ob sich das diesmal ändert. Der Donnerstag ist auch nicht so ein idealer Termin, aber morgen würden wir uns freuen, euch zu sehen. Vielleicht kommen auch die, die schon mal da waren.
Ja.
Und auf der CeBIT haben wir halt den Stand. Und am Chaos-Dienstag, also am 24. März, machen wir das große Treffen auf dem Microsoft-Stand in Halle 2.
Und da könnt ihr euch nochmal drüber informieren auf den Seiten www.ccc.de. Denn da solltet ihr alle selbstgebackenes mitbringen.
Und Pinguine.
Zum Thema Hippies und Computer gibt es dann gleich nochmal Zupfgeigen-Hansel zu hören. Wie kommst du denn bitte auf Zupfgeigen-Hansel?
Das ist cool.
Kontrastprogramm.
Ja, das Kontrastprogramm finde ich immer groß.
Ist das Lied für Marianne?
Das ist sozusagen mein Lied für Marianne.
Ist klar.
Dann der Nightflight. mit Martin Pedersdorf. Kannst du früher anfangen, Martin?
Scheiße. Nee, das wollen wir hören.
Du musst ja noch 2-3 Minuten ausfüllen. Weil der Song ist nur 3 Minuten lang und es ist jetzt 5 Minuten vor. Also 2 Minuten. Ja. Müssen wir noch was Interessantes erzählen jetzt?
Ja, das könnte man vielleicht noch einwenden. Ich habe hier noch die Notiz. Es gibt ja dann auch noch, die haben wir völlig rausgelassen, diese Wettersatelliten, so Meteosat und Freunde.
Mhm. Da gibt es dann auch diese Bastelfreunde. Das ist gar nicht so groß der Aufwand, irgendwie diese schlechte Auflösung von den Wettersatelliten selber zu empfangen. Die guten, ausgewerteten Karten, die waren ja erst einmal nach unten geschickt, werden aufgearbeitet.
Die UFO ist rausretuschiert.
Genau, und dann werden sie wieder hochgeschickt und dann erst freigegeben.
Was braucht man, um das zu empfangen?
Eigentlich braucht man nur einen Scanner und eine mittelordentliche Antenne dafür.
Und eine Soundkarte, ja.
Genau, es gibt mittlerweile praktisch alle Decoder-Software für diese Dinger.
Das ist eigentlich wie Fax, also.
Genau. Und die schicken das auch irgendwie in TIFF oder G3-Fax. Ja,
genau.
Dateiformat. Nee,
das ist halt so ein Faxformat. Das heißt, wenn man dann einen richtig großen Bildschirm hat, dann kann man sich abends für die Freundin zu Hause davor stellen und so diese Handbewegungen machen und sagen: So, hier oben sehen wir das Hoch-Johnny, das uns ein wunderbares Wetter beschert. Und hier unten ist euch mal aufgefallen, dass die Hochs immer Männernamen haben und die Tiefs immer Frauennamen?
Ja, das ist so.
Das ist aber bewusst. So eine Ruhe irgendwie bei den Meteorologen, sind halt mehr Männer.
Übrigens, mir geht gerade
per SMS. Was ja bei Computerthemen ganz anders ist.
Mir geht gerade per SMS noch eine Randnotiz ein bezüglich dieses Webservers in dem Daimler. Der ist für die Wartung des.
Bestimmt kann man auch tunen, ja, irgendwo, genau. Tief im HTML.
Also da fährt also ein Daimler-Benz durch die Gegend und während man durch die Gegend fährt, klickt irgendein Techniker bei Daimler-Benz.
Oh Gott, oh Gott. Na, die Ventile ein bisschen optimieren und neue Software einspielen. Rebooting-System
bei 150 km auf der Autobahn. Ui.
Das wird, glaube ich, alles noch ganz lustig.
Schade eigentlich, dass ich Satellite of Love nicht mit hatte als Stück. Hätte auch gut gepasst. Naja, müssen wir halt mit Zupfgeigenhansel aufhören. Das ist eine schöne Überleitung für den Nightflight mit Martin Pedersdorf, der auch großer Zupfgeigenhansel-Fan ist. Der war übrigens damals schon im Zupfgeigenhansel-Fanclub. Erster Vorsitzender. Hat alle T-Shirts. Hatten die überhaupt T-Shirts? Das ist unglaublich.
Du hast ein schönes T-Shirt an heute.
Ich habe ein Chaos-Radio-T-Shirt an. Das könnt ihr übrigens bestellen. Kriegt davon was ab eigentlich?
Du?
Ja. Immerhin habe ich das Logo gemacht. Zur Hälfte.
Du hast doch schon ein T-Shirt bekommen, Johnny. Ich habe immer gesagt, da muss ein Griff dran, aber.
An das Radio oder an das T-Shirt?
An das Radio sonst.
Ja, naja. Stimmt. Na, wir können es nochmal überarbeiten. Das ist dann die erste limitierte Auflage.
Aber ein Radiomoderator mit Griff zum Wegschmeißen
wäre auch ganz gut. Wäre auch eine nette Idee.
Genau, gerade wenn der Fusion irgendwie hier ansteht von den Radiosendern.
Was für eine Fusion? Ja. Das ist mit Chaos Radio Schluss, das wisst ihr, ne?
Echt?
Ach scheiße. Ja, Chaos Radio gibt es nur bei Fritz.
Oh Mann,
nur echt.
Ja. Naja, dann werden wir die halt verhindern.
Müssen wir halt einen eigenen Satelliten hochschicken.
Nur echt mit Chaos Radio und Zupfgeigenhansel, das war's.
Eure Kommentare an chaos.orb.de, schickt uns URLs, schickt uns Kommentare zu den Sendungen. Wir möchten gerne hören, wie ihr das findet. Und ansonsten kommen wir jetzt noch zu dem Lied von Marianne und wir verabschieden uns bei euch, das Chaos Radio Team.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn ich einmal der Herrgott wär, mein erstes wäre das. Ich nehme meine Allmacht her, dass ich die Lumpen fass. Und trete einer hin zu mir und sag, Herr, gib mir Sieg. Na, weil mein Jung, der Knüppel hier, gib dir die Lust zum Krieg. Wenn ich einmal der Herrgott wär, mein zweites wäre das. Ich nehme meine Allmacht her und täte, wisst ihr was? Wenn ich nen Brotzen fände, wo der Quellknecht und Gesell, ich wäre übermaßen froh zu klopfen in das Fell. Wenn ich einmal der Herrgott wär, mein drittes wäre
Ich nehme meine Alma her und mache mir den Spaß. Wenn so ein Junker aufbegehrt, hat denkt euch, welch ein Schreck. Er lege, wo er hingehört, heraus sogleich im Dreck. Wenn ich einmal der Herrgott wär, ich will's nun mal nicht sein. Ich will nicht Knecht, ich will nicht Herr, nur Gleicher will ich sein. Ich will, dass hier auf Erden gilt die Wahrheit und das Recht, das Gutes man als gut auch hält und was da schlecht als schlecht. Ich will, dass hier auf Erden gilt die Wahrheit und das Recht, das Gutes man als gut auch hält und was da schlecht als schlecht.
Ja, an dieser Musik merkt man, dass das Computervölkchen doch ein recht eigenartiges ist, manchmal, ne? Jungs, erst um eins.